WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Hallo, guten Morgen, hier meldet sich der Ü-Wagen, hier meldet sich Julita Münch. Wir sind heute in Bonn, mitten auf dem Friedensplatz mit dem Thema, wenn ich ihn mir wünschen könnte, ein Ort zum Sterben. Heute ist nämlich der internationale Hospiztag und an dem Tag beschäftigen wir uns mit einem Thema, das, ich denke, auf uns alle wahrscheinlich mehrmals im Leben zukommt. Entweder geht es vielleicht um nahestehende Freunde und Freundinnen oder um Familienangehörige und irgendwann ja auch um uns selber. Also um jeden, um mich, um sie. Bei jedem wird es so sein. Und ich denke, uns alle eint die Hoffnung, dass wir in den letzten Tagen oder Wochen vielleicht wirklich bestmöglichst versorgt werden und vor allen Dingen auch nicht leiden müssen. Das ist übrigens eine Hoffnung, die ganz oft trügt. Ich will Ihnen jetzt nicht die Hoffnung nehmen. Hoffnung ist immer gut, aber also wenn wir den Ist-Zustand in Deutschland nehmen, dann ist die Situation so, dass diese Hoffnung oft trügt. Was es überhaupt an Möglichkeiten gibt und was wir selber vielleicht auch tun können, um die Situation besser zu gestalten. Um all das geht es heute bei Hallo Ü-Wagen hier auf dem Friedensplatz in Bonn. Ich finde das ganz schön, dass schon so viele Menschen da sind, die, hoffe ich, sich auch beteiligen. Wir haben kompetente und interessante Menschen eingeladen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch Fragen zu beantworten. Und vielleicht lassen sie uns auch ein kleines bisschen ruhig philosophieren, wie man es besser machen könnte. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir Musiker, zwar sind es nur Männer in Anführungszeichen, ist ja auch immer schön, wenn man das hälftig besetzen kann, ne? Haben wir nicht, aber so ein tolle Männer, ist das Joshua-Stefan-Quartett. Und ich freue mich richtig, dass wir in euren Tourneeplan passen, beziehungsweise umgekehrt, dass wir das alles irgendwie gut zusammenkriegen. Sie waren ja schon öfter bei uns. Ich finde das richtig gut. Einen Satz noch, denn für alle, die dies vielleicht jetzt nicht möglich machen können und aber gerne an dem Thema teilnehmen möchten, Sie können anrufen unter 0800 5678. Und dreimal die 5, 0800 5678 und dreimal die 5 und uns auch per E-Mail erreichen unter hallo@wdr.de. Ich freue mich, wenn das möglichst viele tun. Jetzt gleich, vielleicht rattert schon die Kiste, wer weiß. Wir sind ja live im Radio auf WDR 5 und natürlich live hier in Bonn auf dem Friedensplatz in Bonn. Und gleich nach dem ersten Auftritt, das ist ja auch so Stefan Quartett, lade ich Sie herzlich ein mitzumachen, okay? Das Joshua-Stefan-Quartett und wir, Hallo Ü-Wagen, gemeinsam bei Ihnen zu Gast hier in Bonn auf dem Friedensplatz mit dem Thema, wenn ich ihn mir wünschen könnte, den Ort zum Sterben. Wir haben hier Stühle, möchte ich nochmal sagen, da steht drauf, reden Sie mit und auch die Bank hinten frei. Kommen Sie, nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Jetzt würde ich gerne erstmal von Ihnen, dann darf ich Sie ansprechen. Wie heißen Sie?
So, Godula Faupel.
Frau Faupel, wenn Sie ihn sich wünschen könnten, wie sähe der aus, wo wäre der?
Also ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hospiz und ich weiß, dass es ein wunderbarer Ort zum Sterben ist. Und ich finde es wunderbar, dass Sie diese Sendung hier machen, weil ich glaube, das ist noch gar nicht so bekannt. Das ist
ja, aber jetzt geht's um Sie, ganz persönlich. Wie sähe der also aus, Ihr Ort?
Ich denke, dass ich versuchen würde, in ein Hospiz zu kommen. Dabei ist allerdings die Voraussetzung, dass man wirklich sterbenskrank ist. Das ist in Hospiz werden ja Menschen aufgenommen, die sehr krank sind und denen man eben die letzte Phase erleichtert mit Schmerztherapie ja. Und so weiter.
Wenn Sie da arbeiten ehrenamtlich, dann ist das ja wahrscheinlich ein Thema, über das Sie für sich selbst auch nachdenken. Oder ist das dann sowas, was man für sich selbst eher ganz wegdrückt?
Nee, ich denke da oft drüber nach. Ich denke da oft drüber nach und ich denke, also mein Denken geht eben dahin für diejenigen, die nicht im Hospiz Platz finden, dass es da auch so etwas geben müsste, wo man im Sterben begleitet wird und wo einem das erleichtert wird. Und
hat sich das verändert für Sie, die Vorstellung, seit Sie mit der Hospizbewegung zu tun haben? War das vorher anders, die Vorstellung, wenn Sie mal darüber nachgedacht haben?
Da war ich noch jünger und habe noch nicht so viel darüber nachgedacht.
Das ist eine Frage des Alters?
Naja, ich bin eben als Rentnerin erst überhaupt zum Hospiz gekommen.
Ich meine das Nachdenken über den eigenen Tod und wie das vielleicht sein könnte, wie man das hinkriegen könnte. Ja, ist eine Altersfrage?
Für mich war es eine Altersfrage.
Ja, es geht doch jetzt um Sie. Ich danke Ihnen, Frau Faupel, vielen Dank. Darf ich Sie fragen, wie heißen Sie?
Gabriele Sieberg.
Frau Sieberg, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie so ein Ort aussehen könnte? Sonst können Sie es jetzt. Träumen Sie mal los.
Ich bin in einer anderen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen auch Hospizhelferin und ich kam zufälligerweise hier vorbei und ich wünsche mir einen Ort, wo Menschen sind, die mich mögen. Und das ist egal, ob im Krankenhaus, im Altenheim, im Hospizdienst oder zu Hause.
Also der Ort ist wesentlich weniger wichtig als die Menschen, die drumherum sind.
Ja, genau das. Weil das Wohlbefinden kann auch in den letzten Minuten und Stunden einfach da sein. Und Leute, denen ich wichtig bin, die mich kennen, das wird, hoffe ich, eine gute Erfahrung sein.
Wünsche ich Ihnen und mir auch, ehrlich gesagt. Dankeschön. Und Sie, wie heißen Sie?
Ich heiße Werner Blume.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht?
Ja, das ist ein wichtiges Thema für mich, weil ich einen Vater habe, der seit 5 Jahren im Wachkoma liegt und da suchen wir jetzt ja einen Ort zum Sterben. Genau.
Gerade richtig mittendrin, der Beschäftigung mit dem Thema.
Genau. Also wir sind als Familie jetzt die letzten 4 Wochen damit beschäftigt, ein Schreiben zu verfassen, wo wir unsere gemeinsame Einstellung festlegen, zum Ausdruck bringen wollen, um eben einen Platz zu suchen.
Wissen Sie über die Wünsche Ihres Vaters Bescheid?
Ja, ich denke schon. Schwierig ist nur, er hat den letzten Schritt nicht mehr vollzogen, zum Beispiel eine Patientenverfügung zu unterschreiben. Aber es gibt Gespräche mit verschiedenen, ich habe 5 Geschwister, mit mir sind wir 6. Und da gibt es Gespräche, wo er das genau geäußert hat. Er möchte nicht an schleuchten Maschinen leben müssen, sondern dann lieber sterben dürfen. Aber es gibt es nur mündlich, nicht schriftlich.
Aber es war schon so, dass Sie darüber geredet haben, weil häufig ist es ja so, dass das auch so ein tabuisiertes Thema ist.
Ja, Anlass war das Sterben meiner Schwiegermutter. Und da war das dann auch für ihn jetzt ein Thema. Und dann hat er mit meiner Frau und mir eben dieses Gespräch gesucht. Und das ist heute sozusagen auch die Basis, auf der wir jetzt einen Weg für ihn suchen.
Wenn Sie sagen, wir suchen einen Ort, dann heißt das eigentlich, dass Sie jetzt die Geschwister und die Familie untereinander, dass Sie versuchen, eine Position, eine gemeinsame zu finden, oder suchen Sie wirklich buchstäblich einen Ort?
Beides. Also den ersten Schritt haben wir jetzt vollzogen. Das war ein Hin und Her. Jeder hat seine Meinung geäußert. Das Schreiben wurde verändert. Alle Seiten wurden mit einbezogen. Seine Geschwister, die noch leben, und die, seine Kinder, seine Frau. Und parallel suchen wir jetzt dazu einen Ort, wo wir diesen Wunsch umsetzen können.
Worauf läuft das hinaus? Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir für ihn einen Platz, wo wir, wo er sterben kann, wo wir Nahrungszufuhr und Flüssigkeitszufuhr unter ärztlicher Aufsicht, unter den Bedingungen, dass er keine Schmerzen leiden muss und keine Angst haben muss, eben sterben kann. Denn er ist seit 5 Jahren eben in keiner Weise ansprechbar und kann sich auch nicht mehr äußern.
Das wirft Sie wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch auf Sie selbst zurück. Denken Sie selber auch mal darüber nach? Wenn Sie sich jetzt einen Ort erträumen, ermalen, erdenken könnten, wie sähe der aus? Für sich selbst?
Ja, ich habe verstanden. Also für mich selbst würde ich mir wünschen, dass ich im Kreise meiner Familie oder der Menschen, die mich gern haben, die mich mögen, diesen Übergang schaffe.
Also die Vorstellung von zu Hause? Oder ist das nicht an Zuhause gebunden?
Nee, das muss nicht an Zuhause gebunden sein. Das habe ich auch bei meinem Vater jetzt erfahren. Das ist daran nicht gebunden.
Das ist schon so, wie die Dame das eben auch vor Ihnen gesagt hat. Also nach dem Motto, in Anführungszeichen, Zuhause ist dann eben da, wo Menschen sind, die mich mögen.
Genau, ja. Denn in dieser letzten Phase verändert sich ja das ganze Leben auch wieder. Ein anderes Umfeld. Von daher ist das das Wichtigste. Nicht der Ort.
Ist das eine Frage des Alters? Darüber nachzudenken, des eigenen Alters?
Ja, ganz bestimmt. Also ich bin davon überzeugt.
Dankeschön. Ich hätte gerne eine jüngere Stimme. Haha, drehst dich nicht, lieber nicht. Darf ich Sie fragen? Auch noch relativ jung. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Müssen Sie Ihren Namen sagen?
Ja, ich heiße Ulrike Temme. Ja, ich bin eigentlich eher der Mensch, der alleine sterben möchte. Ich habe zwar auch eine sehr große Familie, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich fühle oder wenn ich eine schwere Erkrankung hätte, mich irgendwo zurückziehen wollte.
Also dieses Höhlengefühl, dieses ich ziehe mich zurück irgendwo hin. Haben Sie schon mal ein bisschen darüber auch so spintisiert, wie das aussehen könnte?
Ich habe mal eine sehr lange Reise übers Meer gemacht und habe dann unterwegs gedacht, als ich auf dem Schiff war, wenn ich jetzt hier so mitten auf dem Atlantik mich in die Wellen fallen ließe, dann könnte ich mir das auch gut vorstellen, so zu sterben. Das hatte mir auch keine Angst gemacht.
Wie kommt das, dass das die, ich nenne das jetzt ruhig mal, Traumvorstellung ist?
ich weiß es nicht, woher das kommt. Das ist einfach so eine Fantasie.
Ich meine, wofür steht das? Also dieses, ich möchte mich dann vielleicht auch zurückziehen. Man weiß ja nicht, wie es dann wirklich ist. Das sind ja alles immer nur Vorstellungen. Aber was glauben Sie, wofür steht das? Ist das Rücksichtnahme auf die Familie oder ist das ein ganz tiefes eigenes Bedürfnis? Könnte ja viele, viele Ursachen haben.
Es könnte wahrscheinlich Rücksichtnahme auf die Familie auch sein, weil ich denke, es ist für jede Familie oder für eine große Kinderschar auch schwierig mitzuerleben, wenn eine Mutter immer weniger würde und immer mehr abnimmt.
Haben Sie da schon mal miteinander drüber geredet, mit der Familie?
Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist jetzt so meine eigene Meinung einfach.
Ist das auch was, was Sie eher für sich behalten wollen oder sollen die anderen das wissen?
Das kommt ganz drauf an, denke ich mal. So wie es in der Familie dann stimmungsmäßig ist, könnte ich mir vorstellen, dass man schon Wege findet, darüber zu reden und vielleicht auch eine Akzeptanz herbeizuführen. Das ist sicher situationsabhängig.
Vielen Dank, dass Sie das erzählt haben. Dankeschön. Und Sie, wie heißen Sie?
Hans Temme.
Wollte ich gerade sagen, den Namen habe ich doch gerade eben schon mal gehört.
Ja,
genau.
Zusammen, und das ist natürlich auch eine neue Eröffnung, die ich gerade gehört habe. Da muss ich natürlich auch erstmal drüber nachdenken.
Das glaube ich. Lassen wir das mal ruhen. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie sich einen Ort zum Sterben wünschen?
Nein, noch nicht. Also ich tendiere sicher auch mehr dahin, alleine zu sein.
Ja? Ist das doch ähnlich? Tickte das gerade was an in Ihnen?
Ja, natürlich. Klar. So ein bisschen Resonanz.
Lass ich Sie damit jetzt auch alleine. Dankeschön. Darf ich Sie fragen, wie heißen Sie?
Da. Entschuldigung.
Oh, muss ja nicht, gar nicht. Sie vielleicht? Ah, jemand Jüngeres, toll. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
16.
Und Ihren Namen?
Robert.
Und weiter?
Steffen.
Okay. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, übers Sterben?
Ja, schon ein bisschen.
Auch schon mal darüber so eine Fantasie entwickelt, wie und wo das stattfinden könnte für sich selbst?
Ja, ich denke mal irgendwo, wo es ruhig ist, gemütlich, warm, einfach.
Geborgen?
Ja. Also nicht irgendwo, wo man fremd ist. Zu Hause vielleicht.
Zu Hause, ja?
Ja.
Haben Sie schon mal mit dem Thema zu tun gehabt, in der Familie vielleicht oder so?
Nein, eigentlich noch nicht so richtig.
Wie kommt das dann, dass Sie darüber nach... Ich frage das deshalb, weil als wir in der Redaktion darüber gesprochen haben, war das ganz interessant, so ab einem, ich würde jetzt gar kein Alter festsetzen, aber so, wo das fortgeschrittene Alter anfängt, da haben alle irgendwie sich schon mal Gedanken gemacht. Und die jüngeren Leute bei uns, die haben gesagt, ja, wenn, habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber wenn, vielleicht Hawaii oder so, ne, so im Liegestuhl noch einen letzten schönen Drink nehmen und dann weg. Ne, so eine schöne Traumvorstellung. Und da haben wir gedacht, das hat bestimmt was mit dem Alter zu tun. Deswegen bin ich jetzt ganz überrascht, dass Sie sagen, ja, habe ich schon drüber nachgedacht.
Ich denke eigentlich so alles Mögliche nach, was sowas mit Sterben, was kommt danach, interessiert mich halt eben.
Ah, ist also der Übergang mehr.
Ja, das ist schon interessanter, weil Sterben ist halt ein Moment, aber was danach kommt, das weiß man eben nicht.
Der spannendere Teil da dran. Dann interessiert Sie das Sterben eigentlich gar nicht so sehr, wenn ich Sie richtig verstehe. Aber immerhin, Sie denken da schon drüber nach, ne? Vielleicht zu Hause geborgen oder so.
Ja, also ist dann das Schönste. Nicht irgendwo Hawaii, das ist so weit weg. Das will ich lieber nicht.
Kann ja unterschiedlich sein. Dankeschön, dass Sie das erzählt haben. Vielen Dank für den Einstieg in unsere Sendung heute hier auf dem Friedensplatz in Bonn. Die heißt, wenn ich ihn mir wünschen könnte, einen Ort zum Sterben. Und gleich möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen, beziehungsweise ich bitte Sie dann das selber zu tun. Aber gönnen wir uns doch erst nochmal das Joshua-Stefan-Quartett. Bitte. Um einen Ort zum Sterben geht es heute bei Hallo Ü-Wagen, wenn ich ihn mir wünschen könnte, einen Ort zum Sterben. Wenn Sie nicht kommen können, rufen Sie an unter 0800 5678 und dreimal die 5 oder per E-Mail unter hallo@wdr.de. Ist ja schon eine Menge gekommen in der ersten Stunde. Also Rückzug, vielleicht ganz alleine über Meer oder nein, ganz weit weg sollte es doch nicht sein. Vertraut auf jeden Fall und geborgen. Ich denke, das ist so der Tenor. Schöne Grundlage für die Menschen, die hier neben mir sitzen auf dem Ü-Wagen. Vielleicht stellen Sie sich selber vor, sagen Sie Ihren Namen und Ihre Funktion.
Mein Name ist Lukas Radbruch. Ich bin Universitätsprofessor, leite die Palliativstation im Universitätsklinikum Aachen. Und in anderen Funktionen bin ich zum Beispiel Präsident der Europäischen Palliativgesellschaft.
Mein Name ist Matthias Hoff. Oh, bitte. Mein Name ist Matthias Hoffmann. Ich bin als Soziologe an der Uni Trier angestellt und wir haben da ein paar Studien und Forschungen betrieben zu den Einstellungen der Gesamtbevölkerung so in Deutschland zu den Fragen Tod und Sterben.
Mein Name ist Christiane Ohl, ich bin die Leiterin von Bonn Lighthouse, also einer Hospizeinrichtung hier in Bonn und darüber hinaus auch noch Vertreterin des Landesverbandes NRW, Landeshospizverband. Ja.
Und?
Mein Name ist Edgar Badenheuer, ich bin selbstständig, habe aber von Berufswegen nichts mit Tod und Sterben zu tun.
Von Berufswegen nicht, aber Sie haben gerade ganz nah oder relativ gerade ganz nah damit zu tun gehabt, denn Sie und Ihre Frau haben es einer nahen Familienangehörigen, Ihrer Schwester, ne, ermöglicht. Ja, ich weiß es gar nicht, zu Hause bei Ihnen oder bei sich zu Hause zu sterben?
Bei meiner Schwester zu Hause.
Wie haben Sie das hingekriegt? Mögen Sie davon erzählen, einfach wie es abgelaufen ist?
Ja, wir haben was hingekriegt. Wir haben es letztendlich einfach gemacht, weil es war der Wunsch meiner Schwester, bis zu ihrem Tod zu Hause zu sein. Und meine Schwester hatte einen großen Freundeskreis und zusammen mit ihren Freundinnen und letztendlich auch zusammen mit dem Hospizverein und in der letzten Phase mit dem Pflegedienst konnten wir ihren Wunsch entsprechen, dass sie bis zum Schluss zu Hause sein konnte.
Sie haben es so deutlich gesagt, sie hatte einen großen Freundeskreis. War da auch Zeit genug, das zu organisieren? Also auch zum Beispiel so ganz praktische Dinge miteinander zu verabreden?
Es hat letztendlich alles funktioniert. Meine Schwester ist in der letzten Phase, Ende letzten Jahres, das erste Mal in Remagen auf der Palliativstation gewesen. Da konnte man sie noch mit Schmerzmitteln sehr gut einstellen, dass sie noch eine sehr schöne, relativ kurze Zeit, aber schöne Zeit hatte, aktiv am Leben teilnehmen konnte. Dann Anfang Januar diesen Jahres der zweite Besuch auf der Palliativstation hatte leider nicht mehr diesen unwahrscheinlichen Erfolg wie der erste Besuch. Und sie ist aus der Palliativ nach Hause gekommen mit der Empfehlung der Ärzte, dass sie nicht mehr alleine sein sollte. Und wir mussten dann innerhalb kurzer Zeit das so organisieren und es ist unwahrscheinlich, dass es alles geklappt hat.
Wie haben Sie das hingekriegt? Also jeder, der mal in der Situation war oder auch, wenn man sich es vorstellt, das ist ja ein Riesenberg, vor dem man dann steht. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, wenn ich das reflektieren muss, ich weiß es nicht. Es hat einfach geklappt, aufgrund, dass meine Schwester so viele wirklich gute Freundinnen hatte, Kolleginnen, die angeboten haben zu helfen, die nicht nur angeboten haben, die nachher wirklich geholfen haben. Wir konnten zum Schluss wirklich eine lückenlose Betreuung zu Hause ermöglichen und das war einfach gut so.
Haben Sie richtig einen Arbeitsplan aufgestellt, wo jeder sich eingetragen hat? Ich frage mich ganz praktisch, wie das geht. Und dann irgendwie stundenweise einer den anderen abgelöst hat oder wie haben Sie das organisiert?
Ja, wir haben also tatsächlich einen Stundenplan gemacht, wer wann da ist. Da ging es halt nicht um Stunden, sondern um halbe Tage, um ganze Tage. Und die Leute, die sich bereit erklärt hatten, waren immer da. Es hat immer anstandslos geklappt, dass jemand da war. Die besondere Situation bei meiner Schwester war halt, dass ihre Tochter im Abitur stand. Wir wollten ihre Tochter weitestgehend aus dem Ganzen raushalten, also mit diesen Routinesachen. Rückblickend glaube ich, dass aber auch so dieses Eingespanntsein, diese Sachen erledigen müssen. Meine Schwester war oder hat immer ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt. Sie konnte zum Schluss ja ihre ganzen Sachen, die sie erledigen musste, zum Beispiel Rechnungen bezahlen und so weiter, alles nicht mehr erledigen. Da mussten dann andere Leute für rangeholt werden. Und dieses Eingespanntsein hilft einem auch mit dieser ganzen Situation die Schmerzen, die meine Schwester ertragen musste, das kriegen wir alles hautnah mit vor Ort, hilft einem damit auch fertig zu werden, weil man auch in der Nähe trotzdem etwas abgelenkt ist mit den Arbeiten, die man übernommen hat.
Also dieses Gefühl, irgendetwas tun zu können, ganz praktisch, das hilft dann?
Ja, das ist ganz wichtig, denke ich, ja.
Gab es Momente, in denen Sie gedacht haben, schaffe ich nicht, kann ich nicht mehr? Kann ich mir vorstellen, dass ihr das, mal doofe Frage eigentlich, Mensch, ne? Dass ihr das unheimlich mitnimmt. War in solchen Momenten denn, wenn das kam, wenn Sie dachten, kann ich jetzt nicht mehr, waren dann genügend andere da? Wie geht das dann, das miteinander reden darüber? Das ist ja auch unglaublich schwer.
Also es waren im Prinzip immer genügend andere da. Ich hatte auch das Glück, dass ich in der Familie eine große Unterstützung gefunden habe. Meine Frau war selber mit eingespannt bei meiner Schwester. Meine Jungs zu Hause, mit denen haben wir natürlich auch drüber gesprochen. Die haben gesagt, hör mal, das ist überhaupt kein Problem, das ist deine Schwester, mach das. Wir hatten soweit überlegt, wenn es bei meiner Schwester zu Hause nicht mehr funktioniert hätte, wir hätten meine Schwester dann nach Hause geholt. Das brauchten wir dann nicht, aber wenn man den entsprechenden Rückhalt hat bei den Freunden, bei der Familie, dann haut es irgendwie hin.
War Ihnen das vorher schon klar, dass das so sein würde, oder war das so eine Situation, wo die Familie so sprichwörtlich zusammengerückt ist? Das hat ja kann ja unterschiedliche Auswirkungen haben, so eine Grenzsituation.
Also ich denke, wir sind da wirklich spontan zusammengerückt. Meine Schwester sie ist Mittwoch vor Ostern diesen Jahres verstorben, 3 Jahre vorher von ihrem Arzt erfahren, dass sie Krebs hat. Im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung wurde das festgestellt. Und meine Schwester hat also dann noch lange Zeit ihr Leben selber bestimmt, selber auch in der Hand gehalten. Und so erst von Dezember, Januar an mussten wir dann einspringen, und die Familie ist da wirklich ganz schnell zusammengerückt, und es hat halt alles funktioniert.
Ja, zum Glück, ne? Vielleicht ist es ja ganz gut, wenn man gar nicht so einen langen Vorlauf hat, sondern wenn man einfach ins Wasser springen muss, oder?
Das sehe ich auch so. Also wir hatten ja nicht viel Zeit nach diesem letzten Aufenthalt auf der Palliativstation zu überlegen, was machen wir jetzt. Die Ärzte haben gesagt, es geht nicht mehr alleine, und wir mussten einfach handeln. Und ich denke, dass, also für meine Person war das genau das Richtige. Wenn ich da vorher großartig hätte planen müssen, das wäre es nicht gewesen für mich.
Kommen die vielen Wenns und Abers in den Kopf, ne?
Ja, das stimmt.
Sie haben ja gerade eben während der letzten Musik gesagt, dass Sie was im Kopf haben, was Sie mitbringen sozusagen. Also nichts, was Sie in der Hand halten, sondern was Sie im Kopf haben.
Ja, nicht direkt im Kopf. Mir fiel halt ein, dass Sie bei der Einladung geschrieben haben, ob wir irgendwas mitbringen könnten, was uns an meine Schwester oder was mich an meine Schwester dann erinnert. Meine Schwester war immer ein sehr kreativer, ein sehr künstlerischer Mensch, und meine Frau konnte sie in der letzten Woche vor ihrem Tod noch dazu bewegen, ein Bild zu malen, und sie hat ein Selbstporträt gemalt, so wie sie sich wohl in dieser letzten Phase gesehen hat. Ich habe es leider nicht mitgebracht, aber es ist mir jetzt sehr präsent.
Können Sie es beschreiben, so ein bisschen, oder was es für Sie ausdrückt?
Also nicht der Mensch, den ich die ganze Zeit auch bis zu ihrem Tod gesehen habe. Es war halt wirklich so, wie sie sich gesehen hat. Ich kann es nicht beschreiben. Das geht.
Aber es ist ja interessant, dass Sie sagen, nicht so, wie ich sie gesehen habe.
Ich denke, sie hat ja nicht in den Spiegel geguckt, wo sie das Selbstporträt gemalt hat, sondern sie hat den Skizzenblock gehabt, hat gemalt, und also so habe ich meine Schwester bis zum Schluss nicht gesehen.
Aber ist ja interessant, weil das ist im Leben ja eigentlich auch so, dass man sich selbst oft anders sieht, als die anderen einen wahrnehmen. Warum sollte das dann anders sein, wenn es ums Sterben geht, ne?
Das ist richtig. Ich denke, wenn man selber in den Spiegel guckt, man sieht sich ja dann auch ganz anders, wie andere einen vielleicht sehen.
Wenn Sie es jetzt so im Nachhinein betrachten, klar, Ihre Schwester hat Glück gehabt, muss man deutlich sagen, dass sie das Glück hatte, dass sie so ein gutes Umfeld hat und dass die auch alle da sind. Also das ist ja heute überhaupt nicht selbstverständlich. Die meisten Familien leben ja sehr verstreut und auseinandergezogen, und da kann man ja nicht wirklich von ausgehen, dass irgendwie alle lieben um einen drumherum sind und dann auch wirklich einspringen können. Für sich selbst, wie würden Sie die Zeit beurteilen im Nachhinein?
Also ich hatte die Möglichkeit, mit meiner Schwester noch mal sehr nah zusammenzurücken. Wir haben 15 Kilometer räumliche Entfernung gehabt von unseren beiden Wohnorten, aber jeder hat so sein eigenes Leben geführt. Und ich denke, durch diese intensive Betreuung in den letzten Monaten bin ich meiner Schwester noch mal sehr nahe gekommen, und dafür bin ich dankbar.
Und was Sie ja auch zu Anfang gesagt haben, dass Sie ganz froh sind, dass Sie ihr das haben ermöglichen können, so zu sterben, wie sie selber das wollte. Also dass sie nicht irgendwo im Krankenhaus gelandet ist, wie das eben den meisten geht. Das muss man mal sehen. Die meisten Menschen sagen, alle Umfragen möchten gerne zu Hause, sprich im vertrauten Umfeld, ob das jetzt wirklich immer zu Hause ist oder in einem anderen Ort, auf jeden Fall im vertrauten Umfeld sterben. Bloß in den allermeisten Fällen sieht es eben ganz anders aus. Wir haben übrigens bei dieser Sendung ganz viele Zuschriften auch schon im Vorhinein gehabt. Ich würde Ihnen gerne auch eine in dem Zusammenhang vorlesen von Annika Kreins-Domen, die schreibt, mit dieser Frage, also mit unserer, habe ich mich gerade auseinandersetzen müssen. Für meinen Vater, 88 Jahre alt, in der Eifel in einem Dorf lebend, habe ich sein Zuhause als Sterbeort mir gewünscht, wie ich weiß, er eben auch. Aber ich brauchte eine medizinische Betreuung. Alles andere war bestens organisiert. Sein Hausarzt war der Meinung, mehr als einmal im Monat ein Besuch beim Patienten würde seine Kapazität, im Klartext sein Budget, überfordern und hat damit abgelehnt. Ein Arzt aus dem Nachbarort, der der Sache sehr positiv gegenüberstand, sagte aus nachvollziehbaren Gründen ebenfalls ab. Ich fand keine Organisation oder Einrichtung, die meinen Vater zu Hause medizinisch betreut hätte. Dieses Suchen erfolgte natürlich in der Zeit, als mein Vater im Krankenhaus lag und ich gerne die Zeit neben seinem Bett verbracht hätte. Ich habe keinen gefunden. Ich hatte das Gefühl, mit meinem Wunsch, meinen Vater zu Hause sterben zu lassen, völlig alleine dazustehen. Keiner konnte mir weiterhelfen, geschweige denn eine Lösung finden. Mein Vater verstarb dann im Krankenhaus und ist gestern beerdigt worden. Also das ist ja eine Situation, die, ich könnte mir vorstellen, viele von Ihnen, wenn nicht persönlich erlebt haben, aber in Ihrem Umfeld erlebt haben. Dass man sich vorstellt, wie es eigentlich gerne, wie es sein sollte, wie man vielleicht auch weiß, dass der Mensch, um den es geht, es gerne hätte, aber es ist einfach nicht herzustellen. Wie kann denn, ja, wer kann mir denn darauf antworten? Ich denke, der Arzt am allerbesten. Wie kann das denn sein, dass man dann keinen Arzt findet in so einer Situation?
Also es passiert leider eben immer noch, obwohl ich sagen muss, dass in den letzten Jahren sich die Zustände deutlich bessern. Also im Moment ist es noch so in Deutschland, dass die Mehrzahl der Menschen im Krankenhaus sterben, obwohl wir auch wissen, dass die Mehrzahl zu Hause sterben wollen. Und das liegt aber eben oft daran, dass der Weg nicht gefunden wird zu denen, die ihnen helfen können. Es gibt mittlerweile auch in der Eifel, auch in der Voreifel, auch hier gibt es Netzwerke, gibt es Gruppen, die unterstützen können.
Ja, jetzt haben Sie mich aber so ein kleines bisschen rausgemogelt aus der Antwort auf die Frage. Ich meine, so ein Arzt, ne, hat ja eigentlich mal ein Eid geleistet. Und dann so cool zu sagen, nö, übersteigt mein Budget. Also es klingt zumindest in meinen Ohren, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich glaube in denen vieler anderer Menschen auch, als also einigermaßen unverständlich. Ist es das?
Jein. Manchmal gibt es gute Gründe. Es ist ja nicht immer ganz einfach zu erkennen, wann jemand wirklich stirbt. Und die Grenze zu ziehen zwischen dem Patienten, wo man noch mit einem kurzen stationären Aufenthalt im Krankenhaus zum Beispiel eine gute Zeit zu Hause ermöglichen kann, und dem Patienten, der wirklich jetzt besser zu Hause bleibt, ist nicht immer leicht. Auch Herr Badenheuer hat erzählt, dass der erste Aufenthalt auf der Palliativstation dazu führte, dass die Schwester noch eine Zeit lang zu Hause bleiben konnte und es ihr gut ging. Und auch auf einer Palliativstation an einer großen Klinik überlegen wir immer wieder, ob wir diesen Patienten jetzt nach Hause schicken sollen, damit er in Ruhe zu Hause sterben kann, oder ob wir noch medizinische Maßnahmen machen sollen, weil sich der Zustand vielleicht doch nochmal bessern lässt.
Können Sie eben, entschuldigen Sie, ganz kurz erklären, was eine Palliativstation ist, was palliativ bedeutet, weil wenn man sich damit noch nicht wirklich beschäftigt hat, dann weiß man das vielleicht nicht.
Palliativmedizin ist die Behandlung von Patienten mit einer unheilbaren Erkrankung, weit fortgeschrittenen Erkrankung, bei denen die Erkrankung eben nicht mehr geheilt werden kann, sondern es geht jetzt darum, dass Symptome gelindert werden und Probleme gelöst werden. Und die Palliativstation ist eine Einrichtung im Krankenhaus, die eben das versucht für die Patienten.
Kann man das übersetzen mit Sterbestation?
Das möchten wir gerne vermeiden.
Ja, aber ist es das im Klartext?
Also es ist das, was viele Patienten befürchten. Und es ist allerdings so, dass wir viele Patienten durchaus nach Hause entlassen oder ins Hospiz verlegen können. Allerdings nehmen wir manchmal Patienten später wieder auf. Und wenn ich die Statistik ansehe, dann verstirbt ungefähr die Hälfte der Patienten, die wir betreuen, beim ersten oder späteren Aufenthalten bei uns auf der Station.
Nochmal kurz zurück zum Budget. Das war ja das Argument, ne? Mehr als einmal im Monat. Und einmal im Monat kann man sich vorstellen, bei jemandem, der stirbt, also im Sterbeprozess ist, da reicht das natürlich nicht, auf keinen Fall. Klingt ja total hartherzig, aber was ist denn der Hintergrund?
Die Befürchtungen der Ärzte sind sicherlich so, dass sie Angst haben, dass sie dort Arbeit leisten müssen und kein Geld dafür kriegen. Oder dass sie,
ist das denn so?
Nein, nicht mehr. Also es war bis vor einigen Jahren so. Es war so, dass einige Ärzte das auch heute vielleicht noch damit Probleme haben, dass Krankenkassen manchmal in seltenen Fällen noch Schwierigkeiten machen. Aber es gab gerade jetzt einige Gesetzesänderungen, die dazu geführt haben, dass das wirklich bezahlt wird. Das heißt, das wäre heute kein Argument mehr, dass ein Arzt sagt, ich übernehme diese Leistung nicht mehr, ich mache diese Betreuung nicht mehr. Zur Not auch wirklich täglich hingehen, vielleicht sogar, wenn es nötig ist, mehrmals täglich hingehen. Ich kenne auch mittlerweile viele Ärzte, die das mit großem Engagement machen, auch als Hausarzt. Und wenn jemand also das als Argument vorführt, dann muss man sagen, das darf man nicht mehr gelten lassen.
Das heißt also, wenn mir ein Arzt, eine Ärztin sagt, nee, mache ich nicht, weil Budget und so weiter, dann kann ich tatsächlich sagen, das stimmt überhaupt nicht, machen Sie sich mal kundig. Oder beziehungsweise ich gehe davon aus, der oder die weiß das vielleicht. Kann das jeder oder müssen die dann gibt es besondere Voraussetzungen dafür, dass die Ärzte das tun?
Also jeder Arzt sollte ja eigentlich wirklich Grundkenntnisse haben in der Versorgung von Schwerkranken und Sterbenden. Ja,
aber wissen wir, ist nicht so, ne? 90% der Ärzteschaft hat in ihrer Ausbildung nie was davon gehört.
Ist nicht so. 90% haben nichts gehört. Wir sind auch froh über ein neues Gesetz, was jetzt gerade seit wenigen Wochen in Kraft getreten ist, dass ab jetzt jeder Medizinstudent das lernen muss. Aber wie gesagt, noch sind wir nicht so weit. Das heißt, im Moment ist es so, dass tatsächlich die Ärzte, die sagen, ich kann das nicht alleine leisten, oder es ist so schwierig bei diesen Patienten, dass die sich jemand, der es kann, dazu rufen können. Und da gibt es auch seit 2 Jahren ein Gesetz, das klar sagt, dass jeder Mensch in Deutschland den Anspruch hat auf eine solche Behandlung. Das heißt, wenn der Arzt das selber nicht leisten kann, muss er jemand dazu holen, der es kann. Und wir bauen gerade in ganz Deutschland, auch in NRW, Netzwerke auf, Versorgungsnetzwerke mit Hospizinitiativen, mit Ärzten, mit Pflegediensten, die genau das leisten können.
Sind das die Care-Teams oder ist das noch was anderes?
Das ist nicht nur das Care-Team alleine. Also zum Beispiel auch ein gutes Care-Team alleine kann nicht arbeiten ohne eine Hospizinitiative mit ehrenamtlichen Begleitern. Also hier sehen Sie auch im Publikum einige Vertreter von der ökumenischen Hospizgruppe Voreifel. Ohne die Arbeit von Leuten, die ihre Freizeit investieren, um kranke Menschen zu begleiten, im Sterben zu begleiten, wäre auch das beste Care-Team aufgeschmissen.
Geht ja auch gar nicht. Es gibt insgesamt 3 Stück, haben wir zumindest recherchiert. Vielleicht ist das heute, am Samstag, den 10.10. schon anders. Aber gestern zumindest war es noch so, da gab es ganze 3 Stück in Nordrhein-Westfalen. Und das ist ja, gibt mehr, ja?
Es gibt 3, die Verträge abschließen, aber es gab schon in Nordrhein-Westfalen Modellprojekte mit insgesamt 19 ambulanten Diensten schon vor 10 Jahren. Mittlerweile ist die Anzahl von Ärzteteams, von Pflegeteams deutlich angewachsen. Ich kann zum Beispiel sagen, von der Region in Aachen, wo ich arbeite, gibt es mittlerweile 4 spezialisierte Pflegedienste. Es gibt 3 Arztnetzwerke mit jeweils ungefähr 20 Ärzten. Es gibt ein Homecare-Team mit mittlerweile 5 Ärzten und 3 Pflegekräften. Und es gibt insgesamt 14 ambulante Hospizinitiativen.
Sie machen Mut. Das ist ja schon mal ganz schön. Wenn man dann das Glück hat, in der Gegend zu leben, wo so etwas angeboten wird. Sie sagen, gerade es wächst, wollen wir nur hoffen, dass es schnell wächst. Das Joshua-Stefan-Quartett sitzt da und hat was für uns dabei, natürlich noch im Petto. Aber bei dem Thema bleiben wir auch gleich nach dem Auftritt dabei. Bitteschön. Das Joshua-Stefan-Quartett. Live mit Halle Ü-Wagen auf WDR 5 und hier auf dem Friedensplatz in Bonn. Jetzt wollte ich gerade von Ihnen weggehen, das geht aber natürlich nicht, Herr Radbruch. Sie haben da etwas mitgebracht, nämlich?
Das ist ein Stein, ein ganz normaler Stein eigentlich, den wir gerade aus dem letzten Urlaub aus Sardinien mitgebracht haben. Der kann man hochhalten. Der lag da am Strand mit vielen anderen 1000 Steinen. Ist vom Wasser rundgeschliffen und wenn man genau guckt, sieht man halt viele kleine Linien und Farbschattierungen und manches glitzert da auch drin. Und für mich ist das ein wunderschönes Beispiel, wie auch jeder Patient, jeder Mensch sich von einem anderen unterscheidet. Ich bin immer so beeindruckt, wenn wir manchmal Menschen auch nur sehr kurz kennenlernen, aber dann doch feststellen, dass da eine ganze Lebensgeschichte dahinter steht, die bei jedem anders ist und die bei jedem auch so etwas Glitzerndes enthält. Also etwas, was ihn zu einem ganz eigenen Wesen macht. Und das erklärt natürlich auch, dass jeder eigene Vorstellungen hat, eigene Ideen, eigene Werte, eigene Prioritäten. Und wir versuchen sozusagen mit viel Mühe rauszufinden, was für diesen einzelnen Menschen jetzt das ist, was für ihn gerade wichtig ist und was wir für ihn umsetzen müssen. Und das kann für manche sein, nach Hause gehen, für manche bei uns bleiben.
Also ein Plädoyer dafür, ganz genau hinzugucken, besonders auch am Lebensende, weil die Dinge nicht alle gleich sind.
Und vor allen Dingen hinzuhören.
Und zu fühlen wahrscheinlich auch. Frau Ohl, kommen Sie auf meine andere Seite. So, jetzt sitze ich zwischen Frau Ohl, die Geschäftsführerin eines Hospizes, und zwischen dem Soziologen. Herrn Hoffmann. Ich würde aber gerne Liana Kausig vorziehen, die uns nämlich geschrieben hat. Sie ist selber Krankenschwesterin und sie sagt, dass der Akt des Sterbens eben sehr wichtig ist bei uns hier, aber wirklich nicht mehr ernst genommen wird. Das Bestreben ist lediglich, die Patienten schmerzfrei zu machen. Und daher sind sie meistens ohne Bewusstsein. Die sogenannten Fachleute, das medizinische Personal, hat heute keine Ahnung vom Sterben. Es geht in den Krankenhäusern nur um den Profit. Ich bin Krankenschwester, beschäftige mich aber mit der Gesundheit und wünsche mir, dass die Menschen insgesamt sich mehr um ihren Körper kümmern und ihn nicht nur an Fachleute übergeben, sagt Frau Kausig. Und dann eine anonyme Anruferin, die sagt, den Vorgang des Sterbens stelle ich mir gar nicht so anstrengend vor, wie oft befürchtet. Aber an die anstrengende Geburt können wir uns auch nicht erinnern, aber sie war ja zumutbar. Ich würde mich gern zum Sterben in eine Höhle verkriechen, alleine sein und auch von niemandem gefunden werden. Einfach vergehen. Diesen Gedanken habe ich bereits in jungen Jahren gehabt. Also, was wir eben auch im Publikum gehört haben, dieses Gefühl auch des Rückzugs vielleicht, aus welchen Gründen, aus welcher Motivation heraus auch immer, das ist gar nicht so selten, denke ich mir. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wenn jemand das nicht so machen möchte, sondern gerne gut versorgt sein möchte, dann ist das ja tragisch, wenn, wie im Falle der Dame, die uns vorher geschrieben hatte, das zum Beispiel daran scheitert, dass kein Arzt gefunden werden kann, keine Ärztin gefunden werden kann. Wie erklären Sie sich das denn, Frau Uhl?
Also ich glaube, dass ein Rückzug ja auch nicht zwingend bedeuten muss, dass ich nicht versorgt werde. Den letzten Weg, die letzten Stunden, die letzten Tage geht man, glaube ich, sowieso alleine. Wir erleben es in der Einrichtung auch häufig, dass eine engmaschige Begleitung da ist, dass Angehörige da sind, aber die gehen da mal für einen kurzen Moment raus und dann verstirbt der Patient. Also dieses sich auf sich selber zurückziehen, das ist, glaube ich, nicht so ungewöhnlich. Das wird sicherlich auch bei dem einen oder anderen der Fall sein, der jetzt noch sagt, ich möchte im Kreise meiner Angehörigen versterben.
Können Sie dann auch verstehen, dass Ärzte, Ärztinnen sich eher zurückziehen und sagen, nö, mache ich nicht, warum auch immer, Budget oder was vielleicht dann auch vorgeschoben wird? Auch das sind ja Menschen, die unterschiedliche Zugänge zum Thema Sterben haben.
Also wenn man überlegt, dass wir auch heute noch oder vor einigen Jahren es erlebt haben, dass wir in Sterbesituationen oder in einem Todesfall einen Arzt vor Ort hatten, der offensichtlich noch sehr wenig Berührungspunkte mit Toten hatte, dann zeigt das auch, dass auch bei vielen niedergelassenen Ärzten, ich glaube, auch eine sehr starke Verunsicherung und Angst besteht dieser Situation gegenüber. Wie Sie schon sagten, es sind eben auch nur Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema auch nicht auseinandersetzen. Ihre Intention ist Leben retten, ihre Intention ist alles dafür zu tun, dass ein Mensch lebt und jetzt stirbt er. Das ist irgendwie nicht fair. Also man muss sich da ja ganz anders auch drauf einstellen und diesen Spagat kriegen nicht alle hin. Und ich glaube, man kann... Natürlich erwarte ich von einem Arzt, dass er seiner Aufgabe nachkommt, aber ich kann auch manchmal verstehen, dass, wenn jemand sagt, er fühlt sich überfordert.
Ist das deutlich ein Ausdruck unseres Umgangs mit dem Sterben? Herr Hoffmann, ich gucke Sie an, den Soziologen, der sich ja damit beschäftigt hat.
Ja, das ist sicher ein Ausdruck des Umgangs mit dem Sterben, wobei das ein Problem ist, das nicht nur für die Ärzte gilt, sondern generell ein Problem ist, weil es keine, was soll ich sagen, Handlungsstrategien so für uns gibt, die wir erlernt hätten, wie wir damit umgehen müssten, wenn wir dabei sind, wenn jemand stirbt.
Keine Sterbetradition, keine Sterbekultur?
Kultur ist immer so ein großes Wort, aber Tradition ist auch ein großes Wort. Es geht erstmal darum, dass der Tod für uns heute nicht mehr so oft eben im Alltag im Nahbereich vorkommt, als das viel früher oder als das früher der Fall war. Und insofern ist es erstmal etwas Ungewohntes, ist etwas Fremdes, von dem man nicht direkt weiß, wie man damit umgehen soll. Wenn man sich die professionellen Leute anguckt, die damit zu tun haben, Ärzte, Pfleger, Hospizkräfte dann auch, Seelsorger, Psychologen.
Dann oder Ginnen.
Bitte?
Oder Psychologinnen.
Ja,
es ist doch interessant, ja. Ne? Das ist ein Bereich, in dem Frauen stark überrepräsentiert sind in der Pflege und trotzdem ist es so verführerisch, offensichtlich immer nur die Männer anzusprechen. Das wundert mich immer.
Also ich entschuldige mich jetzt für alle Fälle, in denen ich hier die männliche Form wähle. Bitte korrigieren Sie das in Gedanken, das ist nicht abwertend gemeint. Natürlich, die Pflege ist von Frauen dominiert. Also das ist ein weiblich dominierter Beruf, das ist völlig klar. Das meine ich jetzt aber gar nicht. Mir geht es erstmal darum, dass es keine Profession gibt, die damit wirklich zu Rande kommt, richtig. Und die einzige, die da zu sehen ist, sind die Hospizkräfte selbst, die sich ja genau darauf eben verlegen oder spezialisieren, die nämlich sagen, es geht nicht darum, im Sterben zu wissen, das klingt paradox, was man tun muss, sondern zu wissen, wie man nichts mehr tun kann. Also das Problem scheint ja zu sein, dass in unserem groß ausdifferenzierten System von Gesundheit, Krankenhäusern, Beratungsstellen, es überall Spezialisten gibt, die sich für einen Aspekt eben auch zuständig fühlen und dafür auch zuständig sind, die aber nie das abdecken können, auch selbst wenn sie es wollten, nicht abdecken können, was den Sterbenden im Gesamten umtreibt. Das ist ein Problem. Wenn man das soziologisch betrachten will, muss man eben sagen, das ist ein Problem von Ausdifferenzierung von Berufen, die ja erstmal den Vorteil hat, dass die Leute in dem, was sie tun, immer besser werden. Die Spezialisten werden eben immer bessere Spezialisten, aber der Aspekt, auf den sich beziehen, wird immer kleiner.
Aber dann ist die Richtung ja klar. Dann war es in Anführungszeichen früher besser, sagen Sie? Ich interpretiere das jetzt mal so, was das Sterben angeht. Weil da war es noch, Sie sitzen neben mir und können jederzeit sagen, nö, Einspruch. Da war das leichter, weil es nicht so ausdifferenziert war und weil die Leute mehr Funktionen in sich vereint haben, wenn ich sie richtig verstehe. Aber dann ist die Perspektive ja die, wir sterben trotzdem immer weiter. So ist das nun mal, jeder Mensch stirbt irgendwann. Aber unsere Perspektive sieht so aus, dass es eigentlich immer schlimmer werden wird, weil die Ausdifferenzierung ja immer stärker wird.
Aber das sind eben genau die zwei Seiten, die problematisch sind. Sie können natürlich sagen, früher war das besser, weil das mehrere Funktionen in sich vereint waren in einer Person. Aber früher gab es zum Beispiel keine Palliativmedizin. Früher gab es nicht die Mittel, jemandem, der schreckliche Schmerzen hat, diese Schmerzen zu nehmen.
Das ja, ich glaube 1983, ne? Ich gucke sie an, Herr Radebruch, glaube ich. 1983 war, glaube ich, gab es die erste Palliativstation in einer deutschen Klinik.
In Deutschland, ja. In England war die erste moderne Palliativstation 1967. Es gab natürlich früher auch schon Ansätze, aber angefangen hat es eigentlich wirklich erst vor 20 Jahren.
Ja, aber wir leben hier, ne? Ich meine, 83, das ist nicht so lange her, wenn ich richtig rechne, 26 Jahre.
Ich würde gerne auf den Fall, den Herr Baden heuer geschildert hat, zurückkommen, weil sich da was Typisches und was Nicht-Typisches für unsere Situation trifft, meines Erachtens nach. Das Nicht-Typische im Falle seiner Schwester ist das große Glück, das seine Schwester hatte, nämlich, dass sie die Familie um sich hatte und dass die sich organisiert hat.
Und die Freunde.
Also ein Kreis um einen herum. Das ist nicht anzunehmen, dass das typisch ist für die Mehrzahl. Sie haben es ja selbst gesagt, die Mehrzahl stirbt in Institutionen, in Krankenhäusern, Altenheimen. Das ist das, was die fürchten, die Menschen, wenn man sie fragt. Was typisch allerdings ist, ist, dass der Sterbeverlauf lang ist. Also Herr Barnow hat gesagt, 3 Jahre, bevor sie gestorben ist, hat sie diese Diagnose gekriegt. Das heißt, die 3 Jahre, das muss man sich vorstellen, das ist eine lange Zeit, in der man die Perspektive hat, dass man jetzt stirbt, dass man auf den Tod zuläuft und zwar in einem ganz anderen Sinne auf den Tod zuläuft, als man philosophisch sagt, jeder läuft auf den Tod zu. Das ist, würde ich sagen, philosophischer Qualm. Das stimmt zwar, das interessiert einen aber gar nicht. Sie laufen ja auch auf den Tod zu, ich auch. Aber
jeden Tag, ne?
Ja, aber ich glaube nicht, dass Sie da jeden Tag denken und denken auch schon wieder einen Schritt weiter. Aber in so einem Fall ist die Perspektive wirklich eine konkrete. Und da muss man dann eben sehen, wenn das so lange Verläufe sind, dann braucht man in einem ganz anderen Maße auch spezialistische Hilfe, die aber nicht hinreicht, sondern organisiert werden muss das Umfeld noch dazu. Und was mich baff gemacht hat, muss ich sagen, ist, als Sie gefragt haben, was er mitgebracht hat, das Bild seiner Schwester, das sie gemalt hat von sich, das scheint mir eben soziologisch ein ganz entscheidender Punkt zu sein. Deswegen habe ich einen Spiegel mitgebracht. Das ist ein Kinderspiegel von meiner Tochter, der
Rosa, klar.
Rosa ist eine Tochter, das verstehen Sie dann ja, dass das dann rosa sein muss, nicht wahr? Und die Sache ist die, Sie haben gesagt, sie hat ein Bild von sich gemalt, so wie ich meine Schwester nie gesehen habe. Ich glaube, das ist entscheidend. In dieser langen Zeit, in diesen langen Sterbeverläufen ändert sich nicht nur das Bild, das die anderen von einem haben, sondern es ändert sich auch das Bild, das man von sich selbst hat. Und es wird wahrscheinlich oft schlechter und nicht besser. Es passieren Dinge, von denen man nicht will, dass die mit einem passieren. Und das ist das, wovor die Leute Angst haben, wenn man sie fragt. Die fürchten sich nicht vom Tod, also statistisch immer natürlich, sondern die fürchten sich vom Sterben vor dem, was mit ihnen passiert, dass sie das zivilisatorische Niveau, das wir haben, verlassen müssen. Dass sie nicht
und das, was man eben so schlecht einschätzen kann, solange man nicht in der Situation ist. Halten Sie den mal schön fest nach den Nachrichten, die gleich kommen. Vielleicht mögen Sie auf den nochmal zurückkommen. Dankeschön, Herr Hoffmann. Da Das Joshua-Stefan-Quartett zu Gast bei Hallo Ü-Wagen und wir alle bei Ihnen hier in Bonn auf dem Friedensplatz mit dem Thema, wenn ich ihn mir wünschen könnte, ein Ort zum Sterben. Jetzt haben wir gerade in der letzten Stunde damit aufgehört, wie schwierig das ist in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft, also jeder hat ganz spezielle Jobs, das beim Sterben irgendwie dann doch noch zusammenzukriegen, weil da ist ganz viel Menschliches dabei, da ist ganz viel fachliches Wissen einfach dabei. Wie kann es auch so weit erleichtert werden, dass das Sterben auch nicht nur eine furchtbare Angelegenheit ist, sondern dass man es vielleicht aushalten kann im wahrsten Sinne des Wortes? All das ist gar nicht so einfach in unserer Gesellschaft, was wir selber viele von Ihnen natürlich dauernd feststellen und worüber wir ja eben auch theoretisch, soziologisch sozusagen, Herr Hoffmann, ich gucke Sie an, der Soziologe aus Trier, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und auch immer noch tut, ganz deutlich gemacht hat, dass das natürlich diese Situation auf der einen Seite, wir werden besser behandelt als vorher, hat aber eben auch den Preis, dass das ganz schön auseinanderklafft und das irgendwie wieder zusammenzukriegen. Das ist ganz schön schwer. Eine Dame aus dem Publikum sagt, da will ich aber auch was zu sagen zu dieser soziologischen Seite. Sagen Sie Ihren Namen.
Mein Name ist Annette Asch, bin 62 Jahre alt und kenne mich schon da so ein bisschen aus in Sachen Sterben. Und zwar wollte ich darauf eingehen, also meine Mutter, die ist gestorben mit 93 Jahren. Und ich habe die immer so, ja, habe immer ein bisschen gehadert mit meiner Mutter, dachte, ach, die hätte aus ihrem Leben mehr machen können oder so. Und als sie dann im Sterben lag, und das hat 3 Monate gedauert, da habe ich so eine ganz andere Seite von ihr gesehen. Da war dieses ganze zivilisatorische Brimborium so von ihr abgefallen und sie war richtig hellsichtig geworden, hat Dinge gesagt, wo ich dachte, das kann sie eigentlich nicht wissen oder wo kommt das jetzt her? Also auch als er von diesem Bild, was seine Schwester gemalt hat, so ich stelle mir das so im Geiste vor, ich habe so einen Engel gesehen oder irgendwie sowas vielleicht, weil ich glaube, da passieren einfach Sachen und ich finde es so schade, wenn Menschen einfach da die Augen nicht aufmachen und genauer hingucken und sich die Chance einfach nehmen, also Menschen zu begleiten im Sterben. Also das kann ich nur jedem wünschen und empfehlen und die Kraft dazu, die kriegt man. Die kriegt man. Man muss drum bitten, dann kriegt man sie auch.
Das ist schön, wenn Sie das so sehen und vielleicht auch so erlebt haben. Ich weiß von vielen Menschen, dass das natürlich ganz oft Situationen gibt, in denen es aus vielerlei Gründen gar nicht geht, auch wenn sich das alle wünschen. Also zum Beispiel hat Gisela Figgen aus Essen geschrieben, einen ganz langen Brief und erzählt, dass sie auch viel Erfahrung hat, dass sie ihr zweites Kind verloren hat, dass die Mutter gestorben ist, dass ihre Schwester gestorben ist und dass es ganz oft in Situationen geklappt hat, eine Situation herzustellen, in der der Mensch würdevoll hat sterben können und eben auch zu Hause. Dann sagt sie, mein Vater, der zu dieser Zeit erkrankte, starb dann 2 Jahre später im Krankenhaus. Ich konnte bei ihm sein. Obwohl er dort liebevoll betreut wurde, war sein Wunsch, zu Hause betreut und gepflegt zu werden und auch zu sterben. Ja, das war dann nicht möglich. Als einzige Familienangehörige fühlte ich mich dieser Aufgabe trotz Angebot des Hospizdienstes überfordert, da ich auch berufstätig bin. Also es gibt Lebenssituationen, in denen eben nicht so ein wunderbares Umfeld, ich gucke Sie an, Herr Badenheuer, so ein wunderbares Umfeld auch einfach da ist, dass sowas möglich ist. Und sie sagt, Frau Ficken sagt, nach all diesen Erfahrungen ist es mein Wunsch, in einem Hospiz zu sterben, in dem ich versorgt werde, sterben und von meiner Familie, ich sehe 2 Kinder, liebevoll begleitet zu werden, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie groß die Anforderungen an die Familie sind, Betreuung und Begleitung eines sterbenden Menschen zu leisten, psychisch und auch emotional. Und noch schwieriger ist es für Familien, die bis dahin gar keine Erfahrung im Umgang mit Tod und Sterben haben machen können. Das ist heute mein Wunsch, den ich auch sehr offen mit meinen Kindern besprochen habe und auch immer wieder bespreche. Und trotzdem bin ich nicht sicher, ob ich diesen Weg dann auch in der ganz akuten Situation aufrecht erhalten kann und will. Das hat mich nämlich die Erfahrung gelehrt, weil ich glaube, dass ganz zum Schluss eine andere, vorher nicht einkalkulierbare Denkweise entsteht. Das ist ja auch ein bisschen so wie das, was Sie gerade von Ihrer Mutter berichten, ne? Dass Sie haben es sehr positiv erlebt, dass sie sagen, irgendwie hellsichtig geworden ist und Seiten gezeigt hat, die sie ihr gar nicht vorher zugetraut haben, ne? So habe ich das jedenfalls verstanden. Man weiß es ja nicht genau, wie man wird, ne? Wenn es drauf ankommt.
Also gut, ich habe schon sehr viele Menschen begleitet und habe in den wenigsten Fällen irgendwie schreckliche Sachen erlebt. Also das muss ich einfach so sagen. Jetzt waren es meistens alte Menschen, wo es ja irgendwo dann auch eine Gnade ist, dann sterben zu können. So bei jungen Menschen und Kindern und so, da ist es dann nochmal wieder ein ganz anderes Thema, denke ich.
stecken natürlich noch mal ganz andere Sachen drin mit. Herr Hoffmann möchte gerne was zu dem sagen, wahrscheinlich zu dem, was Sie gerade gesagt haben, nämlich?
Ja, eben, ich würde gerne antworten auf die Sache mit dem zivilisatorischen Brimborium. Erstmal meinte ich das gar nicht. Das Brimborium meinte ich sowieso nicht, aber mit dem zivilisatorisch meine ich was anderes. Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie doch, da fallen so Zwänge von einem ab im Sterben, die einen immer so gehemmt haben und jetzt kommt man zu sich selbst, zu seinem Kern und so. Wenn das so ist, ist es gut. Was ich meinte mit zivilisatorisch Niveau ist, Dinge, die für uns selbst sehr wichtig sind, von denen wir nicht wollen, dass sie uns abhanden kommen, weil sie nämlich unser Selbstbild auch bestimmen, die gehen uns verloren, die kommen uns nicht abhanden, da ist was weg, was uns nicht mehr hemmt, sondern da fehlt uns was, was wir gerne hätten. Nämlich zum Beispiel die ganze Frage, zum Beispiel wenn man inkontinent wird, die Sterbenden, die das nicht mehr können. Erstmal ist das für die ein ziemliches Problem, weil sie sich nämlich schämen, auch für sich und vor anderen. Das heißt, da ist etwas an zivilisatorischem Niveau, so meine ich das in diesem als Begriff, verloren gegangen, was wir nicht mehr kontrollieren können und das wird ein Problem.
Und das fühlen wir anders als Zweijährige, ne? Die sich nicht schämen, sondern das ganz offen machen.
Genau, das war vorhin die Zuschrift von Ihrer Hörerin, die gesagt hat, die Geburt war ja auch irgendwie erträglich. An die Geburt kann sich keiner erinnern, aber es ist ja doch so, dass vieles als Kind erträglich ist, was später nicht erträglich ist. Das Kind macht die Windeln voll, ist aber kein Problem. Wenn man als erwachsener Mensch aber die Windeln voll macht, dann ist das ein Problem. Und zwar für einen selbst auch, wenn man es denn noch mitkriegt. Und das ist ja das Problem, jedenfalls soziologisch betrachtet, bei diesen langen Sterbeverläufen. Es sind ja nicht nur, also erstens werden die Leute viel älter. Und im Alter sterben sie auch lange. Aber es sterben auch junge Leute lange. Und mit Bewusstsein. Und in diesen langen Phasen, wo man das alles nicht mehr kontrollieren kann teilweise, da wird das Sterben, würde ich sagen, wirklich auch dreckig und eklig. Und das ist ein Problem für die Menschen. Und das ist das, was den Menschen Angst macht, wenn sie darüber nachdenken. Dass sie dann irgendwann vielleicht im Sterben zu so einer Klarheit kommen, wenn das so ist, ja. Aber ich zweifle das immer so ein bisschen an, wie viele da wirklich in dieses helle Licht kommen, von dem man da spricht. Ich glaube, es gibt auch eine ganz gerüttelt große Zahl an Menschen, die das entweder einen langen, schmerzhaften Weg gehen müssen, bis sie dort sind, oder die da nie hinkommen. Und das ist das, was ich meinte mit, das zivilisatorische Niveau bricht weg. Und das macht Angst, Sorge, Schmerzen auch für die Sterbenden. Bei aller Hilfe und bei aller Begleitung, die dankenswerterweise von Hospizvereinen, von einer wunderbar organisierten Familie und so kriegen können. Ich glaube, Sterben ist immer nicht schön.
So wie Sie sagten, ganz zum Schluss ist man dann eben doch alleine, Frau Ohl.
Ja, wobei ich mich ein bisschen dagegen diese Formulierung mit dem es wird dreckiges. Ja, also das denke ich, es ist, ich gebe Ihnen recht, Sterben ist keine angenehme Sache in den meisten Fällen. Und ich wehre mich auch gegen so ein verklärtes Bild, was manchmal in der Öffentlichkeit auch Hospiz gleichgesetzt wird, wo so eine rosarote Wolke um den Sterbeprozess gezogen wird.
Alles riecht lecker und schöne Musik läuft.
Genau, und da ist eine Gitarre und eine Salzkristalllampe und das ist alles wunderbar. Das ist es nicht, das ist nicht der Alltag. Aber es gibt auch durchaus noch normales Sterben. Es gibt auch noch Menschen, die tatsächlich ganz normal, auch ohne Pflegedienst, ohne großen Aufwand sterben, in den Familien sterben oder auch alleine sich zurückziehen und sterben. Das ist was Natürliches. Ich möchte das auch nicht zu so einem Problemfall sterben. Wir haben eine neue Diagnose, jemand stirbt. Und wir müssen jetzt eine Behandlung dagegen finden. Das ist es nicht. Es ist was Normales und ich kann die Angehörigen nur ermuntern, zu sagen, habt keine Angst davor, dass jemand in eurem Umfeld stirbt oder dass ihr das alles unter Umständen nicht schafft.
Da sprechen Sie jetzt aber einen ganz wichtigen Punkt an, Frau Ohl. Da muss ich jetzt, entschuldigen, Sie fühlen sich nicht abgewürgt, aber an dem Punkt muss ich jetzt mal ganz schnell zu Herrn Radbruch. Und Sie, Herr Hoffmann, müssen mal gerade den Platz mit mir tauschen, bitte. Ich muss mal an die Seite von Herrn Radbruch, der Arzt ist. Jetzt kommt's aber doch, ne? Das ganz normale Sterben und es ist eben nicht die Diagnose, oh Gott, einer stirbt und jetzt ist die dritten, jetzt natürlich ein... Persönlich kann das durchaus furchtbar sein. Man verliert jemanden und auch wenn man selber stirbt, ist eben auch nicht schön. Aber es passiert jeden Tag, ne? Und uns allen irgendwann. Ja, nun tritt aber der Fall ein, ich will das vielleicht nicht, aber ich komme ins Krankenhaus. Den meisten Menschen passiert das so. Wie sieht denn dein Sterben im Krankenhaus aus?
Dass dann eben oft noch das gesamte Personal nicht darauf vorbereitet ist. Also da im Krankenhaus ist das eben nicht der Normalfall. Und ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit noch die Aussage eines Chefarztes gehört, der sagt, in meiner Abteilung stirbt aber niemand. Was natürlich
per Dekret.
Ja, es war ja sachlich auch falsch. Also ich meine, natürlich sterben auch da Leute.
Und die meisten von uns sterben im Moment im Krankenhaus.
Ja, und manche auch ja gar nicht, also manche wollen es dann ja auch. Manchen ist ja auch die Sicherheit der Behandlung im Krankenhaus durchaus nicht unlieb. Und wir müssen auch immer berücksichtigen, dass Menschen sich das manchmal anders überlegen. Also es gibt jemand, der jetzt auch vielleicht noch sagt, er möchte gerne unbedingt zu Hause sterben, hat dann vielleicht doch lieber die Versorgung in einem Hospiz, einer Palliativstation. Oder es gibt auch Menschen, die dann sagen, ich möchte im Krankenhaus behandelt werden, auf der Station, wo ich schon dreimal war zum Beispiel.
Wie sieht es denn aus in einem ganz normalen Krankenhaus? Jetzt nicht geschönt, sondern das ganz normale alltägliche Sterben im Krankenhaus. Wie sieht das aus?
Und die Gefahr ist immer, dass dann einfach Automatismen ablaufen. Das heißt, da werden Symptome behandelt, da werden sozusagen die Kurven mehr beachtet als der Patient selber. Da werden Therapien einfach fortgesetzt, obwohl jedem klar ist, dass die gar keinen Sinn mehr haben. Und da wird eventuell nicht genug Zeit sein, um mit dem Patienten und mit seiner Familie zu reden und um gemeinsam Entscheidungen zu finden, weil das im Alltag nicht vorgesehen ist. Oder, muss ich auch mal die Kollegen in Schutz nehmen, in manchen Stationen auch einfach gar nicht möglich ist.
Sie sagen das gerade so, dann läuft eben die Maschine an, dann läuft der Apparat an. Das ist auch der Inhalt eines Briefes, einer Zuschrift, die wir vor der Sendung bekommen haben. Da erzählt jemand, dass die Mutter irgendwann eben auch alt und krank und sozusagen beschlossen hat, sie will nicht mehr und wollte nicht mehr essen und nicht mehr trinken und ist dann eben doch noch ins Krankenhaus gekommen und da hat niemand darauf gehört, sondern da ist sie zweimal wiederbelebt worden und es hat dann eben länger gedauert, als wahrscheinlich die Person selber es sich gewünscht hat.
Es gibt seit 6 Jahren gibt es in Deutschland einen Spruch des obersten Gerichtes, des Bundesgerichtshofs, dass eine Patientenverfügung beachtet werden muss. Wenn Sie Ärzte fragen, dann wissen die meisten das nicht. Das heißt, da wird immer noch gedacht, ja, aber ich muss doch die Behandlung machen, die medizinisch möglich ist. Das ist falsch, muss man nicht. Man muss eine Patientenverfügung beachten. Ein Patient, der sagt, ich möchte nicht wiederbelebt werden, der sollte nicht und der darf eigentlich auch nicht wiederbelebt werden.
Reicht das dann, das zu sagen oder muss ich das schriftlich einreichen?
Das Problem ist, dass Sie das ruhig sagen können, das können auch die Angehörigen schriftlich einreichen, dass manchmal im Krankenhaus es dann eben trotzdem passiert.
Weil, wie Sie sagen, diese Maschine läuft. Und die Maschine heißt Lebenserhaltung um jeden Preis. Verstehe ich das richtig?
Die Maschine ist auf Lebenserhaltung ausgerichtet, ja. Und da, wie gesagt, in der Notfallsituation zum Beispiel ist es manchmal sehr schwierig. Auch da, wie gesagt, kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung von früher sagen, da ist auch oft nicht wirklich jetzt Zeit, noch in Ruhe Gespräche zu führen, sondern man macht das, was man in so Situationen immer tut. Das heißt, wir haben in vielen Krankenhäusern auch noch nicht die Mechanismen, dass schon bei der Aufnahme gefragt wird, ob es eine Patientenverfügung gibt oder welche Vorstellungen denn ein Patient hat, wenn es denn schlimmer werden sollte. Vielleicht ist das in manchen Stationen auch gar nicht leicht möglich, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel in einer onkologischen Einrichtung, wo Krebserkrankungen behandelt werden, auch oft geheilt werden, wenn Sie da jeden bei der Aufnahme fragen, wenn Sie jetzt einen Herzstillstand haben, wollen Sie denn wiederbelebt werden oder nicht, dann würden manche Patienten auch schreiend wieder rauslaufen, weil die mit einer ganz anderen Einstellung dahin kommen. Und wie wir das alles ändern können, wie wir da Wege finden können, damit eben tatsächlich die Patienten, die eine klare Vorstellung haben, wo für sie Schluss sein soll, die alten Menschen, die ganz klar sagen, ich möchte nicht wiederbelebt werden, damit das richtig berücksichtigt wird, arbeiten wir dran, aber das ist schwierig.
Also ist die Situation, wenn ich jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, die Situation im Krankenhaus, die normale alltägliche Situation des Sterbens, ist, dass da Menschen von allen Seiten, nämlich von in Anführungszeichen Fachleute-Seite, genauso wie von Patienten-Patientinnen-Seite aufeinandertreffen, die in einer Grenzsituation unter Umständen auch sehr verwirrt sind und gar nicht so genau wissen wirklich, was sie wollen und die Situation auch nicht einschätzen können und dann so rein funktional erstmal funktionieren.
Ja, da laufen Abläufe ab. Das ist einfach, man macht es so, wie man es immer macht, ohne groß drüber nachzudenken. Und es fehlt die Zeit und die Notwendigkeit letztendlich und die Kenntnisse oder die Schulung, sich darüber richtig Gedanken zu machen und die sinnvollen Gespräche früh genug zu führen.
Ja, und wenn ich Herrn Hoffmann richtig zugehört habe, auch die innere Haltung, die Beschäftigung damit.
Und das ist vielleicht sogar noch das Wichtigste. Wir haben immer gesagt, dass wir die Kenntnisse, also ich meine, wenn man Palliativmedizin machen will, dann muss man wissen, wie man Morphin einsetzt zum Beispiel. Das kann ich aber jedem sehr schnell und sehr leicht vermitteln. Man muss auch wissen, wie man ein Gespräch führt mit einem Schwerkranken über die Prognose, also wie lange er vielleicht noch leben wird oder wie es weitergehen wird mit der Erkrankung. Auch das kann ich Leuten relativ schnell beibringen. Aber man muss auf jeden Fall auch eine innere Haltung haben, dass man überhaupt bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass man eben nicht jeden heilen kann. Und dass Menschen sterben werden, im Krankenhaus oder zu Hause, also auch als Arzt muss ich damit leben, dass ein großer Teil meiner Patienten, nämlich ziemlich genau 100%, irgendwann sterben werden.
Ist das was, was jetzt, Sie haben gesagt, wunderbar, ab sofort ist es so, dass Ärzte und Ärztinnen das auch lernen müssen in ihrer Ausbildung, also Palliativmedizin lernen müssen. Ist das dann wieder so schön funktional, so nach dem Motto, so und so viel Milligramm Morphium oder so muss es sein? Oder ist genau das, dieser philosophische Aspekt daran, ist der auch mit da drin?
Also wenn Sie es richtig machen wollen, dann muss das da drin sein.
Ist es so?
Ich kann Ihnen sagen, was wir machen. Wir machen mittlerweile mit kleinen Gruppen Rollenspiele mit Schauspielpatienten, wo die Studenten dem Patienten oder dem Schauspieler eben erklären müssen, dass er leider in kurzer Zeit sterben wird. Und das ist bei vielen Studenten so, dass sie uns Rückmeldung geben, dass ihnen das die Augen geöffnet hat und dass sie jetzt über manche Dinge neu nachdenken. Das ist aber nicht üblich so. Die Ausbildung an vielen Universitäten gibt es die noch gar nicht. Das muss erst noch aufgebaut werden. Und an anderen ist es so, dass wirklich nur erklärt wird, wie viel Milligramm Morphin müssen sie an welcher Stelle geben. Also da ist noch viel aufzubauen. Und das wird noch lange dauern, bis wirklich jeder Arzt in Deutschland nicht nur die Kenntnisse, sondern auch die Haltung dazu entwickelt.
Wir hoffen, dass das schnell geht. Eine Dame aus dem Publikum. Haben Sie auch mit sowas schon mal Erfahrung gehabt, mit der Situation im Krankenhaus oder aus Ihrem Umfeld?
Aus meinem Umfeld, ich betreue seit 8 Jahren Sterbende, aber im Altenheim und auch ambulant, machen wir den Beulah-Hospizverein.
Sagen Sie gerade Ihren Namen?
Mein Name ist Brigitta Schäfer-Degen. Ich bin im Vorstand des Beulah-Hospizverein, aber auch gleichzeitig Helferin im Helferteam. Und mein eigenes Anliegen, wenn ich so denke, das war am Anfang auch, ich möchte zu Hause sterben, mit meinen Kindern dabei. Aber im Laufe der Jahre, der 8-jährigen Begleitung bei Sterben, habe ich gemerkt, jeder hat seinen eigenen Tod. Und wenn ich bewusst an das Sterben herangehe, merke ich, dass dieses Sterben manchmal ganz leicht geht und würdevoll und manchmal sehr schwer ist. Und ich habe das Gefühl, da ist ein ganz großer spiritueller Aspekt dabei. Wenn ich meine, der Tod ist das Ende, dann ist Sterben was ganz Schreckliches. Aber wenn ich glaube oder gewiss bin, nach dem Tod beginnt was anderes, eine andere Situation, dann ist Sterben leicht. Und wenn ich mein Bewusstsein vorher geschult habe und wenn ich mich lange damit auseinandergesetzt habe, dann wünsche ich mir für mich ein bewusstes Sterben. Ich möchte nicht nur keine Angst vorm Tod, sondern ich wünsche mir, dass ich meinen Sterbeprozess bewusst erlebe. Und da möchte ich keinen, dass der reingefunkt wird. Ich habe eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und was man eigentlich haben sollte. Und solange die Ärzteschaft das nicht ernst nimmt, die Wünsche der Patienten, dann wird es ein würdeloses Sterben geben. Denn Sterben hat was mit Würde zu tun. Und es gehört zum Leben.
Das würde ich gerne stehen lassen, was Sie gerade gesagt haben. Und dem Joshua-Stefan-Quartett etwas Raum geben. Das Joshua-Stefan-Quartett. Zu dem, was Herr Radbruch gerade gesagt hat, Herr Hoffmann, der Soziologe.
Ich wollte das unterstützen, was Herr Radbruch gesagt hat. Offensichtlich sind die Ausbildungsinhalte verändern sich ja. Die mit jungen Mediziner, die jetzt das Studierende ausgebildet werden, kommen mit diesem Thema in Berührung, lernen das auch. Aber man muss auch, glaube ich, die Ärzteschaft mal ein bisschen in Schutz nehmen in der ganzen Diskussion. Ich glaube, der Arzt ist einfach auch konfrontiert mit Erwartungen, die er nicht erfüllen können wird unter den gegebenen Situationen. Also wenn wir für eine Umfrageforschung mal mit dem Hospizverein uns lange auseinandergesetzt haben und gefragt haben, was ist eigentlich denn das zentrale Charakteristikum einer guten Sterbebegleitung? Dann sagten die, ja, dass man da ist, dass man Zeit hat für den Sterbenden. Ein Sterbeverlauf ist nicht zu planen. Man muss diesem Sterbeverlauf folgen. Und genau das ist in einer Institution, einer Organisation, Krankenhaus, nicht in dem gewünschten Maße möglich, ist einfach so. Das heißt, Sie können einen Arzt natürlich in einen Kurs schicken, wo er Gesprächsführung lernt. Er weiß auch genau, wie man palliativmedizinisch technisch vorgeht. Er wird aber frustriert sein, weil er das nicht wird umsetzen können, weil er nicht genug Zeit dazu hat. Und das zeigen auch die Umfragen. Die Ärzte sagen, ich weiß sehr wohl, was man machen müsste. Ich will das auch machen. Aber das Schwierige für mich in meinem Arbeitsalltag ist, dass ich permanent mit der Situation konfrontiert bin, dass ich das, was ich kann, weiß und will, nicht umsetzen kann.
Ist das der ökonomische Zwang?
Ja, wahrscheinlich auch, ja. Also ist das Verteilungsverhältnis von Ärzten und Patienten ist wahrscheinlich in einer extremen Schieflage. Die Kosten sind überall knapp. Das letztlich werden immer scheinbar dann die Dinge weggestrichen, die nicht einfach hart so von einem Controller überprüft werden können. Man kann genau sehen, wie viel Medizin verabreicht wird und so weiter. Man kann aber nicht so einfach messen, wie viel wird gesprochen und was wird gesprochen, wie gut wird gesprochen. Und da kann man wahrscheinlich immer Kosten sparen, indem man da die Zeiträume eng macht. Und die Ärzte sind eigentlich, aus unserer Sicht jedenfalls, in einer fatalen Situation, aus der sie selbst bei allem Idealismus, den sie auch mitbringen, sich nicht werden befreien können, so einfach.
Herr Radbruch, Arzt?
Ja und nein. Zum einen stimmt das natürlich, dass die Anforderungen, die heutzutage da sind, allein der Bürokram, der erledigt werden muss, ist unglaublich. Und die Ärzte sind wirklich in einem permanenten Stress. Andererseits muss ja zum Beispiel das gute Gespräch, also das Gespräch, was für den Patienten als hilfreich empfunden wird, nicht immer lange dauern. Also es muss ja nicht sein, dass ich eine Stunde dann sozusagen in die Tiefen der Spiritualität mit dem Patienten zusammengehe, sondern wir üben das in Rollenspielen, dass vielleicht in 5 Minuten für den Patienten wirklich wichtige Dinge vermittelt werden können und er das Gefühl hat, hier hat ihm endlich jemand richtig zugehört und er konnte mal klar machen, was für ihn die wichtigen Dinge sind und er weiß jetzt, wo es lang gehen soll.
Wäre es vielleicht trotzdem ehrlicher, ein Krankenhaus einfach nicht mehr Krankenhaus zu nennen, nämlich ein Haus für Kranke, sondern vielleicht ein Zentrum für Diagnostik und Therapie und auf der anderen Seite dann eben ein Haus für Betreuung und unter Umständen auch fürs Sterben, wirklich auch so zu benennen? Jetzt müssen Sie lachen, Herr Radbruch.
Ja, das wird jetzt sehr politisch, glaube ich.
Ist ja nicht schlimm.
Nein, nicht unbedingt. Die Aufgaben des Krankenhauses könnten sicherlich weit darüber hinausgehen und dann, wenn die Idee wäre, dass man mehr zur Diagnostik, aber auch zur Therapie, also zur Gesundheitserhaltung oder zur Lebenswerterhaltung beitragen will, dann könnte man es vielleicht auch umnennen. Aber ich glaube, da schwingen noch ganz viele andere Dinge mit und ich glaube, das werden wir nicht erleben.
Ja, jedenfalls nicht heute in dieser Sendung. Da müssen wir ein eigenes Thema zu machen, um das mal ein bisschen näher zu beleuchten. Damit sind wir aber beim nächsten Ort des Sterbens, beim Hospiz. Frau Ohl, ich gucke Sie an. Herr Hoffmann, jetzt müssen Sie schon wieder umziehen. Sie haben irgendwie hier irgendwie die Switch-Position, aber macht ja nichts, hält jung. Frau Ohl, wie sieht es denn aus, das Sterben im Hospiz, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Ich denke, das kann man genauso wenig sagen, wie sieht das Sterben zu Hause aus.
Aber es ist schon so, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, es ist schon so, dass es ja aufs Sterben ausgerichtet ist. Und der Punkt zum Beispiel der Zeit und des inneren Selbstverständnisses ist ja doch ein anderer, oder? Sehe ich das falsch?
Na gut, natürlich sind die Menschen, die in einem Hospiz arbeiten oder in ambulanten Einrichtungen zu den Leuten nach Hause gehen, haben den Fokus auf dem Sterben. Das heißt aber nicht, dass das Umfeld an demselben Punkt ist. Das ist nämlich zum Beispiel die erste Herausforderung, erstmal zu schauen, wo ist der Patient, wo sind die Angehörigen in ihrem Prozess auf diesen Tod hin und wo ist man selber. Wir gehen mit einer anderen Intention hin. Wir haben auch einen klaren Fokus. Den haben nicht unbedingt die Angehörigen. Die Angehörigen sind vielleicht noch an dem Punkt, wo sie sagen, es muss doch noch was getan werden oder wir müssen da noch weitergehen.
Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben im Klartext.
Genau. Und da muss man genau schauen, dass man das erstmal zur Deckung bringt. Und die dritte Größe ist dann eben auch der Betroffene selber, den man eben im Fokus behalten muss. Und da verändern sich natürlich auch die Wünsche und die Zielsetzungen. Und manchmal ist es gerade eben auch für Angehörige der Hospizbewegung sehr viel einfacher, auch mit den Betroffenen selber zu reden, also auch seine Wünsche zu erfragen, weil natürlich bei uns keine Rücksicht genommen werden muss. Also die Empfindlichkeiten, ich kann über meine Mutter oder meinen Vater auch mal lästern oder sagen, ach, der geht mir auf den Keks oder die wollen immer, dass ich Suppe esse, ich will aber keine Suppe mehr essen. Oder all diese Dinge, die Rücksichtnahmen der Sterbenden, den Angehörigen über, fällt da ein Stück weit weg.
Wenn ich bei Ihnen im Hospiz sterbe, wenn ich also nicht zu Hause sterbe und ambulant betreut werde von einem ambulanten Hospizdienst, den es ja auch, das muss man mal deutlich sagen, es gibt ambulante Hospizdienste und es gibt eben Hospize, in die ich hingehe, wenn ich sterbe.
Es gibt ganz viel. Also wir sind weder ein ambulantes noch ein stationäres Hospiz. Wir sind eine Mischform dazwischen. Natürlich ist es wird immer stationäre Hospize geben müssen. Es wird immer Räume geben müssen, wo eigentlich eine Rundumversorgung da ist. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die meisten sagen ja, sie möchten gerne im häuslichen Umfeld sterben, ist es ein ganz klarer Auftrag zu sagen, wir müssen schauen, die ambulante Versorgung wirklich flächendeckend hinzukriegen. Ich denke auch, dass das sowohl ökonomisch als auch in diesem Falle ausnahmsweise auch mal im Sinne des Menschen ist, das zu verstärkt hinzukriegen. Und wie Herr Radbruch auch schon sagte, da bildet sich im Augenblick ganz viel. Das Problem ist, wenn ich hier ins Publikum schaue, ich kenne ganz viele Gesichter. Das ist schön, ich freue mich über jeden, den ich kenne und den ich wiedersehe. Nur, das zeigt auch, wen interessiert das Thema, nämlich die, die sowieso in der Hospizbewegung aktiv sind. Und im Grunde genommen wollen wir die, ehrlich gesagt, ja gar nicht heute ansprechen, sondern wir wollen ja eigentlich die Nachricht transportieren, was es alles gibt, und zwar an die Leute, die das noch nicht wissen.
Am Radio hören viel mehr.
Ja, das hoffe ich mal. Aber das ist, denke ich, wirklich so. Also auf ganz vielen Veranstaltungen zu unserer Arbeit oder...
Also doch tabuisiertes Thema?
Ja, ohne Frage. Und das geht durch die ganze Bevölkerungsschicht und das trifft auch Pfleger, es trifft auch Ärzte, die auch genauso ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind, wo das ein Tabuthema ist. Und die wenigsten setzen sich wirklich damit auseinander und wollen sich auch damit auseinandersetzen, denn das sieht man auch an den Mails, die sie bekommen. Mein Vater ist, meine Mutter hat... Das sind Leute, die im Augenblick in der akuten Situation sind und Hilfe brauchen. Die kommen dann, aber nicht vorher.
Machen Sie sowas wie Tage der offenen Türe in so einem Hospiz? Also, weil, dann lassen Sie uns doch mal gerade darüber reden. Wie sieht es denn ganz praktisch aus? Also keine Salzlampe und kein Gitarrengeklimper, haben Sie gesagt.
Nein, also bei uns ist es sowieso noch mal ein bisschen anders, weil wir ein ambulantes Wohnprojekt sind.
Und wer kann darüber erzählen, wie es in einem Hospiz aussieht? Können Sie das auch oder nehmen wir jemand anders? Sie? Ja? Gut. Aus dem Publikum. Sagen Sie nochmal Ihren Namen.
Annette Asch.
Frau Asch, wie sieht es aus?
Also ich kenne das Elisabeth-Hospiz in Loma sehr gut. Und da muss ich sagen, da gibt es natürlich auch Gitarrengeklimper und da gibt es auch Salzlampen, wenn derjenige denn dafür offen ist. Und da wird eben genau hingehört, was derjenige jetzt braucht in dem Moment. Und ich denke mal, also ich würde gerne unter freiem Himmel sterben, aber zweite Option ist Hospiz.
Das klingt für mich in erster Linie auch nach Ruhe, nach Entspannung, dem Versuch zumindest in so einer Situation Entspannung herzustellen. Ist das so?
Also das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt, weil ich habe erlebt, wie eine Tante von mir im Altenheim gestorben ist, mit all diesen Nebengeräuschen und dieses Gewusel und Gerenne und Getue. Und wenn man weiß, dass der Gehörsinn als letztes erlischt beim Sterben, dann ist das wirklich irgendwie ein bisschen wie Folter. Und ich habe da also ziemlich Arbeit und Last gehabt, die Schwestern und Pfleger zu überzeugen, dass es ruhig zugehen sollte im Sterben. Und das ist im Hospiz, hat man diese Möglichkeit. Aber es ist auch so, dass das da Publikumsverkehr ist. Also im Elisabeth-Hospiz, die machen kulturelle Veranstaltungen, die öffnen sich sehr dem Publikum. Also ich kann nur jedem raten, mal hinzufahren. Das ist in Loma Desem, heißt das. Und es ist wirklich auch so ein freier Geist herrscht da. Und das ist das, was mir sehr gut gefällt.
Also hinfahren und gucken. Herr Radbruch.
Zum ersten Mal muss ich erstmal zugeben, dass wir auch Salzlampen und sogar Aromatherapie auf der Palliativstation haben. Wir hören aber auch genau hin, wenn das jemand eher auf die Nerven geht, als dass er das haben möchte. Aber viel interessanter jetzt im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist, dass das, glaube ich, alle Einrichtungen machen. Und die interessantesten Projekte, die ich im Moment kenne, sind hier von der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz in NRW. Ein Projekt, das nennt sich Hospiz macht Schule, wo Hospizmitarbeiter in Schulen gehen und darüber informieren, was sie tun. Und ähnlich machen wir zum Beispiel Oberstufenkurse, Seminare mit der Bischöflichen Akademie zusammen, wo Oberstufenklassen zu uns auf die Palliativstation kommen und dann einen Tag oder zwei mit uns sprechen, was wir machen und über ihre eigenen Probleme im Umgang mit diesem Thema reden.
Ich habe jetzt eine Frage an Sie. Sind denn da die rechtlichen, in Anführungszeichen, Voraussetzungen anders als im Krankenhaus? Also im Klartext, darf ich in Ruhe verhungern und verdursten im Hospiz? Müssen die da nicht eingreifen?
Das dürfen Sie im Krankenhaus auch, wenn Sie das möchten. Sie können es zumindest dort einfordern, wenn die Ärzte Ihnen da nicht zuhören. Also es ist ganz klar, dass man eine Therapie, wie zum Beispiel Flüssigkeitsgabe, wenn ein Patient nicht mehr schlucken kann, nur machen darf, wenn der Patient zustimmt. Und sobald er seine Zustimmung zurückzieht, muss ich damit aufhören. Und genauso.
Das kann ich ja vielleicht dann nicht mehr, ne?
Dann wäre es gut, wenn man es vorher festgelegt hat. Es kann aber auch in Absprache mit dem Stellvertreter, das ist dann entweder der Vorsorgebevollmächtigte oder ein Betreuer muss bestellt werden. Mit dem kann das sonst auch abgesprochen werden, wie der mutmaßliche Wille des Patienten ist, wenn er den vorher mal klar geäußert hat. Dann nicht schriftlich als Patientenverfügung, aber anders. Und dann kann ich darauf bestehen, dass für den Patienten die Ernährung eingestellt wird und dass er nicht weiter Flüssigkeit bekommt.
Jetzt zeichnen wir hier so ein schönes Bild. Ist das denn so, dass wenn es bei mir drauf ankommt, dass ich jederzeit in meiner Nähe irgendwo einen Hospizplatz finde, Frau Uhl?
Naja, das kommt ja darauf an. Es muss ja auch eine Indikation dafür geben. Also nicht jeder, der das möchte, kann so ohne weiteres in ein stationäres Hospiz aufgenommen werden. Ein Arzt muss erstmal bescheinigen, dass das so ist.
Ich brauche quasi eine Überweisung.
Ja, im weitesten Sinne des Wortes ja. Weil das ist mit Kosten verbunden und diese Kosten, es braucht eine Kostenzusage, wie es so schön heißt. Und die muss natürlich von den Kassen erstmal genehmigt werden. Das setzt also auch eine bestimmte Erkrankung oder es setzt auch voraus, dass das Leben wirklich dem Ende zugeht. Das ist also eine wirkliche Begrenzung.
Gut, wenn ich die Überweisung habe, was dann? Finde ich einen Platz? Schnell?
In der Regel ja.
Das heißt, die Versorgung ist gut mit Hospizen?
Also in Nordrhein-Westfalen ist sie sicherlich ziemlich gut.
Wie in den Städten oder auch in der Eifel oder im Lipperland oder so?
Es ist klar, dass die meisten stationären Hospize an Städte oder im Umland von Städten sich befinden. Aber es ist auch in den ländlichen Gebieten ist eine Versorgung durchaus gegeben. Es mag Bereiche geben, wo es längere Anfahrten sind, das ist klar. Aber ich denke, wir sind eigentlich hier in NRW recht gut ausgestattet. Das ist in anderen Bundesländern sehr viel schlechter.
Also, ist die Situation gut so oder was muss sich ändern? Würde ich Sie gerne fragen in der nächsten Runde nach dem Auftritt unseres Joshua-Stefan-Quartetts. Bitte. Das Joshua-Stefan-Quartett. Und da kann man am leibhaftigen Leibe sozusagen erleben, ne? Was Gitarrengeklimper, wie ich eben so schön despektierlich gesagt habe, wie das wirklich auch sein kann. Ne? Also, wenn man das zum Schluss hört, kann es einem so schlecht nicht gehen. Drei Wortmeldungen gibt es. Herr Radbruch, Herr Hoffmann und eine Dame aus dem Publikum. Einverstanden? Ich ziehe Sie vor, ja? Wie heißen Sie?
Ich heiße Rita Schmitz und ich leite einen ambulanten Hospizdienst im Rhein-Sieg-Kreis und ich sehe im Publikum ganz viele Kollegen und vor allen Dingen auch Ehrenamtliche. Und mir ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass die ambulanten Hospizdienste in den verschiedenen Städten genau das unterstützen, nämlich zu Hause zu sterben. Und es ist gut, sich dann an die zu wenden, denn wir ziehen wie so ein Hospiznetz um den einzelnen Sterbenden und Schwerkranken. Das heißt, wenn das schwierig ist mit dem Arzt, würden wir da vermitteln. Wenn es einen Pflegedienst bedarf, würden wir da vermitteln. Und wir haben eben den ganzen Gesamtmensch im Blick. Wir arbeiten viel mit den anderen Diensten zusammen und unterstützen auch die Angehörigen ganz oft. Denn das ist wichtig, damit das zu Hause klappt.
Überhaupt dieses vielleicht auch in eine Situation hineinkatapultiert zu werden und gar nicht wissen, was gibt es eigentlich. So, was machen Sie dann? Sie nehmen ja dann dieses Herumsuchen, Rumtelefonieren und so ab.
Genau. Manchmal ist es viel Organisatorisches, was wir abnehmen. Und dann läuft es schon weiter. Manchmal auch mit Krankenkassen, mit Pflegekassen. Wo kriege ich ein Pflegebett her? Und manchmal eben auch, also bevor jetzt Schmerz und wie bleiben die Hinterbliebenen zurück für die finanzielle Lage, bevor solche Dinge nicht geklärt sind, findet meist auch nicht so ein tiefes Gespräch statt über wie war mein Leben oder was könnte ich noch machen oder was bedeutet in dieser letzten Lebensphase des Sterbens für mich Lebensqualität? Was ist mir wichtig?
Sie sprechen da, danke schön, dass Sie gekommen sind. Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, der im Untergrund noch schlummert, nämlich das medizinische Ei-Totei, das ist den Fachleuten überlassen. Und dann, wenn es so um die, ich nenne mal ganz wichtigen Soft Skills geht, ne? All das, was Sie jetzt beschrieben haben, da sind dann plötzlich die Ehrenamtlichen da.
die dann eben nicht bezahlt werden, ne? Um es mal im Klartext zu sagen. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil, Herr Hoffmann, ich gucke Sie an, weil das ja auch was mit unserer Einstellung zum Sterben zu tun hat. Mit unserer Einstellung, wie viel ist das auch wert? Und wie wichtig ist das? Aber ich will Ihnen jetzt gar nicht vorgreifen, weil die beiden nämlich auch noch dran sind. Wer mag zuerst, Herr Radbruch?
Ich kann vielleicht ist es auch wichtiger, darauf einzugehen, als auf die Zahl der Hospizbetten. Ich glaube, Patienten können immer sehr genau unterscheiden, mit wem sie das besprechen wollen. Und es gibt Menschen, die das zum Beispiel mit dem Ehrenamtlichen, mit der Familie besprechen wollen oder mit dem Pfarrer. Und es gibt andere, die aber auch so Themen gerne mit dem Arzt und mit dem Pflegedienst besprechen oder mit dem Pflegenden besprechen wollen. Und das zu erkennen, wie gesagt, ist extrem wichtig, dass man sich nicht jedem aufdrängt. Also es ist auch nicht jeder Mensch, den ich als Arzt behandle, möchte mit mir tiefschürfende Gespräche über Spiritualität führen. Aber manche wollen das. Das heißt, ich muss sozusagen als Haltung haben, dass ich die Bereitschaft dazu anbiete, aber es nicht aufdränge. Und das zu erkennen und zu entwickeln, ist was, was man auch erst lernen muss und was wir versuchen in der Ausbildung zu vermitteln, was eben oft noch nicht da ist bei den Kollegen.
Also das Hingucken, habe ich da jetzt jemanden vor mir, der oder die eigentlich lieber in die Höhle möchte, sich zurückziehen und in Ruhe gelassen werden? Oder ist da vielleicht ein Bedürfnis, was bisher ganz ungestillt ist, nämlich das wirklich auch zu reden und vielleicht auch über Dinge, über die man bisher im Leben gar nicht geredet hat?
Genau so, ja. Es gibt Menschen, die wirklich gerade am Ende des Lebens über ihre Lebensgeschichte berichten wollen, die daraus auch viel Kraft ziehen. Es gibt natürlich Menschen, die gerne sehr bewusst erleben möchten, was in der letzten Lebensphase passiert und die zum Beispiel dann aus diesem Grund auch eine Schmerztherapie nicht bis zum Äußersten haben wollen. Also die lieber Schmerzen aushalten, damit sie möglichst wach sind, während andere Menschen sagen, selbst wenn sie von den Schmerzmitteln etwas müde werden am Schluss oder vielleicht sogar schlafen in den letzten Tagen, dann ist ihnen das lieber, als dann Schmerzen auszuhalten. Diese Unterschiede rauszuhören, nicht nach Schema zu behandeln, sondern jeden Einzelnen nach seinen Bedürfnissen, das ist das Wichtigste.
Herr Hoffmann?
Ich wollte unmittelbar an den Punkt anschließen, den Herr Radbruch gesagt hat. Das ist ein Einzelfall. Entscheidung eigentlich ist, was gutes Sterben ist. Und ich habe manchmal den Eindruck oder den Verdacht, wenn so in den 70er Jahren der Höhepunkt war, der Aussage, die Leute sterben in den Kliniken, werden dort um ihren Tod betrogen, ist eine berühmte Formulierung von Norbert Elias, von Philipp Ariès, aber Elias sagt dann die Einsamkeit der Sterbenden. Das stimmt auch, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es eine Gegenbewegung gibt, die zu extrem ist, wo man immer schon sagt, jedes Sterben, das nicht ein bewusstes Sterben ist, das nicht ein Sterben ist, was mit Spiritualität aufgeladen ist, ist kein gutes Sterben.
Jedem die Salzlampe ans Bett.
Eben, das muss eben jeder für sich wissen und es ist... Man kann das nicht über Normativität regeln. Du musst dir bewusst werden, wie dein Leben war. Du musst jetzt die andere spirituelle Dimension fühlen. Viele haben das, viele eben auch nicht. Und ich will das nicht über Gebühr kritisieren, aber wenn Sie sagen, der Gehörsinn ist das Letzte, was ausfällt, deswegen ist Lärm und Geräusch, das ist wie eine Folter. Für viele ja, für viele vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt einer, jetzt liege ich da, sterbe, es ist totenstill um mich rum, ich bin noch am Leben, ich bin hier total einsam verflucht, nochmal, ich will es krachen lassen, ich will Hurra und Musik und so. Ich will Musik, will Spiel und Tanz, sagt Peter Hoffmann, Klaus Hoffmann, wenn er das singt in seinem Lied. Und das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass da eine Tendenz besteht, das gute Sterben zu regeln. Das ist genauso falsch, meines Erachtens nach, wie eine übertechnisierte Krankenhausbürokratie, die die Dinge regelt.
Fragt sich ja, was die Lösung ist, alles möglich zu machen. Erst nochmal aus dem Publikum, Frau Schmitz.
Deshalb ist das Wichtige, dass Angehörige oder Sterbende sich frühzeitig an einen Hospizdienst wenden, sagen wir aus der ambulanten Hospizarbeit, damit wir uns noch kennenlernen können, damit man das einschätzen kann, was ist dem anderen wichtig und was ist für ihn würdevoll oder was ist einfach für ihn zuträglich, was wünscht er sich?
Weil es so unterschiedlich ist, weil es für jeden anders sein kann.
Genau, es ist sehr unterschiedlich. Manchmal sagen wir, jeder lebt, stirbt so, wie er gelebt hat. Also auch sehr, wir haben alle unterschiedliches Leben und wir werden auch alle unterschiedlich sterben. Und das ist eigentlich die Herausforderung an alle, die um einen Sterbenden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, beschäftigt sind, das herauszufinden.
Um das herzustellen, um das vielleicht besser noch möglich zu machen. Jetzt aus Ihrer Sicht, ich fange einfach die Schlussrunde bei Ihnen an, Frau Schmitz. Was fehlt? Was müsste besser werden? Was wünschen Sie sich?
Die Angehörigen sind auch in der Krise, wenn jemand stirbt. Deshalb müssen die unterstützt werden und deshalb haben die manchmal nicht so einen objektiven Draufblick, sage ich mal. Wenn jetzt jemand von außen kommt, ich hatte schon eine Ehrenamtliche, die hat gesagt, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, hier kommen so viele Nachbarn. Da habe ich gesagt, Und was will die Sterbende? Ja, der ist es eigentlich zu viel. Dann ist es die Aufgabe, eher für Ruhe zu sorgen. Ich glaube, man kann nicht über den Daumen sagen, was in der Sterbebegleitung macht man es nach Rezept, erstens das, zweitens das, sondern das ist da auch das Spannende daran, warum auch so viele Ehrenamtliche in der Arbeit sind und viel zurückkriegen, weil es ist letztlich auch eine Beziehungsarbeit, die wir machen.
Herr Badenheuer. Dankeschön, Frau Schmitz. Auch an Sie. Was fehlt? Was muss sich verändern? In welche Richtung? Und was wünschen Sie sich?
Ja, was fehlt? Meine Schwester hatte das Glück, dass sie wirklich so betreut worden ist, wie sie sich das gewünscht hat. Der ambulante Hospizdienst in Rheinbach war da, die Palliativstation war in der Nähe. Wir hatten Kontakt mit Loma aufgenommen. Da hätte sie zur Not noch unterkommen können, wenn sie das gewollt hätte. Das private, das familiäre Umfeld hat gestimmt. Da hat eigentlich alles gepasst. Was ich mir wünsche, das ist, sage ich mal, für mein Ende, dass ich genauso aufgefangen werde wie meine Schwester.
Danke. Frau Ohl?
Was sicherlich fehlt oder besser werden muss, ist die Vernetzung der einzelnen Anbieter, die es gibt, der einzelnen Spezialangebote, aber auch eben der regionalen Hospizgruppen, vor allen Dingen der ambulanten Gruppen, die vor Ort arbeiten, dass die auch stärker einbezogen werden in diese Netzwerke und auch stärker da eingreifen können. Es fehlt sicherlich immer noch, partiell zumindest, an Geld. Und das Wichtigste ist, das Thema Sterben muss einfach endlich enttabuisiert werden. Es muss normal werden zu sterben und es muss die Berührungsängste, die damit bestehen, müssen wirklich aufgebrochen werden. Wir sehen jeden Abend in den Tagesschau Tote, aber die wenigsten von uns haben tatsächlich mal neben einem gestanden oder mal einen wirklich erlebt und das ist schade. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte.
Allein schon für sich selbst wahrscheinlich. Dankeschön, Frau Ohl. Herr Hoffmann.
Ich würde mich da einfach mal ans ganz Konkrete, ans ganz Mittelfristige halten. Wenn man nicht weiß und auch nicht wissen kann, wie einer sterben will, und da haben sich schon ganz berühmte Leute getäuscht. Also Montaigne schreibt, das ist der berühmte Spruch von ihm, sterben, Tod ist nicht so schlimm, man muss nur jeden Tag dran denken, dann ist es später einfach. Das schreibt der frühe Montaigne. Der späte Montaigne im dritten Band seiner Essays schreibt, Freunde, das ist alles Unsinn. Es wird nicht leichter. Am besten denkt er gar nicht dran. Er kommt noch früh genug. Das weiß man halt nicht. Und deswegen würde ich sagen, wenn man das nicht weiß, dann müssen wenigstens die Bedingungen so sein, dass jeder wählen kann und dass das möglich ist, was er gewählt hat. Insofern würde ich einfach ganz banal mal sagen, es müssten einfach viel mehr Hospizkräfte, viel mehr stationäre Hospize, viel mehr ambulante Hospizdienste. Dieser ganze Bereich müsste einfach viel größer, also einfach quantitativ erstmal größer werden. Ich glaube, qualitativ ist das sehr gut. Es ist einfach nur zu wenig noch.
Dankeschön, Herr Hoffmann. Nun muss er wieder weichen. Und Herr Radbruch.
Ich kann mich bei Herrn Hoffmann nahtlos anschließen. Das, was jetzt entsteht, ist gut. Es müsste nur mehr sein. Die Vernetzung muss weiter aufgebaut werden. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass wir darauf achten, dass es mit einer hohen Qualität passiert. Also das, was die Pioniere in den Modellen angefangen haben, mit genau der gleichen Qualität auch fortgesetzt wird. Und dann, um auch nochmal aufzugreifen, was Herr Hoffmann eben sagte, ich glaube, wir müssen uns auch davon verabschieden, dass wir alles regeln können. Es wird immer noch im Einzelfall schwierig bleiben.
Also eine ganz individuelle Geschichte, das Sterben. Bringt mich dazu wahrscheinlich, dass das anzufangen, nachzudenken darüber, vielleicht erstmal das Wichtigste ist. Haben wir versucht heute hier bei der Sendung. Vielen Dank mit Ihrer Hilfe. Finde ich richtig schön, dass so viele, auch so sprechende Gesichter dann so vor mir sind, wo ich wirklich sehen kann und beinahe hören kann, wie Sie denken und vielleicht zum Teil sogar auch, was Sie denken. Wir haben ein Papier zusammengestellt, das können Sie bei uns abrufen unter unserer Hotline 0800 5678 und 3x5 mit einer ganzen Menge Infos. Manchmal tut es auch einfach der Blick ins Örtliche unter ambulanter Hospizdienst zum Beispiel, da gibt es, glaube ich, mittlerweile in allen Gemeinden, wenn nicht eine gute Versorgung, dann auf jeden Fall ganz gute Informationen in jeder Hinsicht. Also vielen Dank für heute und ich lade Sie schon mal ein, am kommenden Samstag, dem 17. Oktober dabei zu sein. Da werden wir nämlich mit dem Ü-Wagen auf dem Alten Markt in Herford mit dem Thema Hör mal Blues stehen. Wenn Sie gerne Blues hören, Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt bei euch. Vielleicht ist es irgendwas Bluesiges. Mal gucken. Wenn Sie es also gerne hören und Ihre Meinung zu der Musik sagen wollen, vielleicht Ihre Gefühle, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Oder wenn Sie Lust haben, melden Sie sich auch vorher bei uns. Dann eine Woche später, am 24. heißt unser Thema Aufs Ohr von Laberbacken und Quasselstrippen. Und der Ü-Wagen wird in Krefeld-Uerdingen auf dem Marktplatz stehen. Mein Kollege Ralf Erdenberger wird mich dann vertreten. Wenn Sie Erfahrung mit solchen Menschen haben, die Ihnen eins ans Ohr labern, dann kommen Sie doch vorbei. In 14 Tagen beim Ü-Wagen in Krefeld. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs ganz Engagierte und auch die ganz vielen Gefühle, die ich dabei höre und auch fühle und auch sehe. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Vielen Dank. Violetta Münch, bis zum nächsten Mal. Danke.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.